Bewegt Bild.
Bastarde.
Ist ja hammer hart, da ist einiges am Start. Ist ja hammer hart, da ist einiges am Start. Ja, Dennis? Wir stimmen uns schon mal auf das Thema ein und lassen vielleicht den Zuhörenden die Chance zu erraten, um welches Filmstudio es sich handelt, über das wir heute sprechen, oder vielmehr den Filminput. Ich gebe noch einen Hinweis, ja? Man achte hier auf den Interpreten. You can touch this. You can touch this. You can touch this. Ja, oder ich gebe noch einen Tipp. Aller guten Dinge sind ja drei. Du bist Hammer, wie du dich bewegst in dem Outfit, Hammer, wie einzigartig, unglaublich, Hammer. Okay, und ich denke, das sollte an Tipps reichen. Und ich habe, es ist ja nicht so unbekannt, dass ich mich ganz gerne zum Nappeln mache. Ja, also hier sind die Bastarde. Dennis und ich heißen euch willkommen. Und ich habe jetzt irgendwie einen Monolog oder ein, wie heißt es, ein Singsang, ein Monosing gemacht. Ja, wir heißen euch willkommen im neuen Jahr. Und, achso, haben wir beim letzten Mal hier schon gemacht, die wurde ja schon ausgestrahlt. Naja, die Aufnahme ist jetzt im neuen Jahr. Hi.
Hi, guten Tag. So, wie ihr schon rausgehört habt, geht's heute um Dingo Pictures. Ja,
genau. Dennis, hättest du es erraten?
Es war schwer. Am Anfang war ich bei Eimsbusch Entertainment oder so, aber dann wurde's.
Eimsbusch Film Productions, ja.
Würde ich mir angucken.
Ja, geil.
Klingt erstmal geil. Nee, wir schwingen heute einmal den groben Hammer durch die Filmlandschaft und sind ein bisschen auf der Insel zu Gast, nämlich in Großbritannien.
Ja, im selben Kontinent hier, wie wir wohnen.
Ja, nur eine andere Währung.
Ja, genau. Nicht mehr Mitglied in der EU.
Frechheit. Raus aus Europa.
Ja, wir sprechen heute ein bisschen und viel mehr über den filmischen Input der Hammer Film Productions. Oder wie ich glaube, wir beide verpeilt haben, die Hammer Studios, und so heißen sie nämlich gar nicht. Das sind halt ja Studiofilme. Und die Studios, in denen die gedreht wurden, hießen aber anders. Und irgendwie hat sich das so etabliert mit Hammer Studios. Ich war hier irgendwie bei der Recherche zu den Filmen auch auf diversen Wikipedia-Seiten unterwegs und da hieß es bei der Übersichtsseite zu Hammer Films halt Hammer Filme, aber auf den Subseiten mit den Filmen war dann immer wieder von ja Hammer Studio Film und so weiter die Rede. Da wurde es noch nicht angepasst. Also, weitläufiger Irrglaube, dass das Hammer Studios heißt, gab es so in der Form gar nicht. Müssen wir gleich mal hier korrigieren.
Musste ich auch auf die harte Tour lernen. Ich habe bei Letterboxd nämlich eingegeben Hammer Studios. Und Letterboxd ist ja eine Potsau, da kommt ja nur wirklich das, was du eingibst. Und habe mich gewundert, warum da nicht das kommt, was ich sehen will. Bis ich dann mal unter Hammer Films gesucht habe.
Mhm.
Und dann aber wirklich.
Sehr gut.
Und es ist eine breite Palette.
Ja, war dir das vorher irgendwie vor der Aufnahme bewusst? Oder hast du es geahnt?
Ich hatte irgendwo mal so auf dem Schirm, dass das dreistellig ist auf jeden Fall. Mhm. Erstreckt sich ja auch über einen langen Zeitraum und ich wusste auch, dass es, dass die quasi ein Revival hatten oder haben. Mit einer langen Pause dazwischen, aber dass die Facette dann doch über den gotischen Horror hinausgeht, war mir dann auch in Teilen neu und da bin ich auch hier und da mal etwas neugierig geworden und auch teilweise halbwegs neu auf die Welt gekommen.
Mhm.
Aber da arbeiten wir uns ja heute im Kern noch hin.
Oh ja. Ja, bei mir war es so ähnlich, ja. Ich wusste natürlich mehrere Titel, die unter dem Studio gemacht wurden. Aber dass es ein paar hundert waren, ja, ich glaube knapp 300 unter dem alten Vermächtnis, das war mir auch gar nicht so präsent.
Nee, irgendwie hatte ich, ist das auch an mir vorbeigegangen, voll, dass es dann doch noch so viele waren.
Vor allem die Frühzeit, ja, wo es dann irgendwann in den 30ern losging, da hatte ich nichts gesehen. Also ich habe auch erst das irgendwie wahrgenommen mit den typischen 60er, 70er Jahre Filmen, ja. Die standen ja am Anfang vor allem auch im Zeichen der Klassiker, Horrorklassiker, Remakes von Dracula oder Die Mumie und wie sie alle hießen. Da wurde ja einiges neu gemacht, ja, nicht nur aufgewärmt, sondern neu gemacht. Und ich glaube, dadurch wurde natürlich das, die Produktionsfirma auch umso bekannter.
Hattest du denn irgendeine persönliche Verbindung schon von früher dazu? Weil ich nämlich zum Beispiel gar nicht, deswegen kann ich da noch gar nicht viel zu sagen. Ich hatte von Hammer vorher, glaube ich, 4 oder 5 Filme erst gesehen.
Okay. Ja, von der Größenordnung war es bei mir, glaube ich, so ziemlich ähnlich. Ich würde die Antwort gerne etwas zurückstellen. Also die Antwort ist ja, bei einem Film. Ich würde sie kurz zurückstellen, weil ich bei einem Film, den wir heute noch dran nehmen werden, eine kleine Geschichte aus meiner Kindheit erzählen wollte. Und da haben wir dann die Verknüpfung. Das war, ich habe ihn nicht ganz gesehen damals. Ja. Ich werde erzählen, warum. Das habe ich jetzt nachgeholt, aber da, das war mein erstes in Kontakt treten mit Hammer.
Ja, dann sind wir doch mal gespannt, wenn wir da hinkommen. Mhm. Weil wir uns ja ein bisschen die Kompaktheit auf die Fahne geschrieben haben, wollen wir direkt reinstarten.
Sehr gerne. Ich dachte
ich
mir,
ey. Richtig Bock.
Gib mir genauso. Ich dachte mir, ey, wenn wir über Hammer sprechen, dann müssen wir schon auch irgendwie vielleicht den Klassiker bringen. Und für mich war es halt auch insofern sinnvoll, als dass ich Dracula von 1958 noch nicht vorher gesehen hatte. Und das ja eigentlich so eine der Koryphäen von Hammer war. Und wohl auch, was hatte ich gelesen, ja, 2015 gab es eine Umfrage von Filmschaffenden und weiteren, die dann Dracula aus 1958, ich glaube auf Platz 65 der wertvollsten Filme aus UK gewählt haben. Ja. Also der hat Geschichte geschrieben. Hattest du den zufällig mal gesehen?
Nee.
Okay, also der auch eine Erstsichtung.
Für mich eine komplette Erstsichtung. Ich habe einen der Filme, den wir heute besprechen, habe ich vorher schon mal gesehen und da auch noch ohne zu wissen, welches Studio dahinter steht.
Okay, ich habe eine Ahnung, werden wahrscheinlich nachher auch nochmal kurz quatschen.
Das denke ich doch.
Ja, Dracula, an sich basiert das Ding auch natürlich auf dem Roman von Bram Stoker. Wahrscheinlich hat mindestens die Hälfte der Zuhörenden entweder Bram Stokers Dracula mal gesehen oder vielleicht aktuell, so wie ich nämlich auch, zusammen mit den Banausen, die haben, glaube ich, schon drüber berichtet, Nosferatu, die neue filmische Umsetzung von Robert Eggers. Und ja, gibt verschiedene Verfilmungen zum Stoff, kann man natürlich auch trotzdem eine kurze Inhaltsangabe machen. Ja, hier in dem Film reist Jonathan Harker 1885 nach, wie heißt der Ort, Klausenburg, ja, oder in die Nähe davon, lass mich bitte nicht den rumänischen Originalnamen aussprechen, weil er da sich auf eine Stelle als Bibliothekar beworben hat im Schloss des Grafen Dracula und kommt da an und im Gegensatz zu den Verfilmungen, die ich halt kannte, bei bestem Sonnenschein, herrliches Frühlingsfeeling, Farben prächtig und ich glaube, das war auch immer ein Aspekt, den so die Hammer Filme ausgezeichnet haben, ja, sehr, sehr viel Farben im Einsatz, also so typisch Studio und geht er erstmal ins Schloss und trifft da erstmal auf eine, ich glaube in der Bibliothek, dann auf eine verzweifelte Frau, die zu ihm rennt und ihn darum bittet, sie aus dem Schloss zu retten. Ja, weil sie eine Gefangene des Grafen irgendwie angeblich ist. Und in dem Moment aber Graf Dracula erscheint und ihn herzlich begrüßt. Ja, sie macht einen Abflug. Dracula wird hier gespielt von dem großartigen Christopher Lee, der gefühlt in, vielleicht 90%, gefühlt 90% aller Hammer-Filme mitgespielt hat. Egal ob vollkommen maskiert und nicht erahnend oder halt wirklich so wie er ist. Ja, der begrüßt ihn erstmal herzlich und wie war denn das, Alter? Genau, begrüßt ihn einfach und verfrachtet ihn in sein Zimmer, wo er als Angestellter dieses Schlosses dann auch die Zeit verbringen soll. Wird aber erstmal verschlossen. Also ja, Tür wird zugemacht, Nacht bricht ein und ich weiß gar nicht, kommt er irgendwie raus und wandert halt nie tagsüber umher. Und es ist halt einfach wieder der nächste Tag. So, kommt raus, hat am Vorabend noch mit dem Grafen diniert und läuft halt einfach im Schloss herum und kommt zu einer Gruft, wo er eben Dracula in einem Sarg liegen sieht, der Klassiker, jeder kennt es aus den Verfilmungen, und eben sie. Und da kommt halt natürlich raus, dass Jonathan Harker gar nicht der Bibliothekar ist, der er vorgibt zu sein, sondern er ist ein Vampirjäger und rammt dann auch gleich im nächsten Moment den berüchtigten Holzpflock durch die, durch das vermeintliche Opfer. In dem Moment wird es blöderweise aber nur halt schon dunkel und bekannterweise wird gerade dann zur Nacht Dracula aktiv. Das heißt, Christopher Lee wacht auf und verwandelt Jonathan Harker dann in seinesgleichen. Jonathan Harker hat nicht alleine gearbeitet. Hier kommt nämlich auch ein weiterer großartiger Schauspieler zum Einsatz. Peter Cushing, ja, der mit Christopher Lee gefühlt in jedem zweiten Hammer-Film sich die Hauptrollen aufgeteilt hat, spielt hier Dr. Van Helsing. Und der ist eben nach einer gewissen Zeit einfach stutzig darüber, dass Jonathan nicht zurückgekehrt ist und macht sich dann selber auf den Weg nach Transsilvanien. Darum geht's.
Ja, bisschen anders, als man es kennt. Mhm. Also schon ein paar Freiheiten haben sie sich ja eingeräumt. Aber so im Kern schon.
Ja.
Schon die Geschichte. Und natürlich Christopher Lee, mein Gott.
Ja.
Der rettet den Tag. Er ist fantastisch in der Rolle.
Ja, wobei ich gemerkt habe durch die Sichtung der Hammer-Filme, dass ich auch einfach wahnsinnig viel mit Peter Cushing anfangen kann. Der ist auch echt ein großartiger Schauspieler.
Ja, und die ziehen sich ja heute nahezu durch jeden Film hier. Einer von beiden oder beide. Und ich habe von beiden so eine Lieblingsperformance.
Ah ja.
Aber da kommen wir ja vielleicht auch im Laufe der Folge nochmal drauf. Aber hier ist Christopher Lee wirklich fantastisch.
Wie fandest du ihn sonst?
Ja, ich bin zugegeben nicht der riesige Dracula- und Vampir-Fan. Ich fand den Nosferatu aus den 20ern fantastisch. Mhm. Den neuen habe ich noch nicht gesehen. Bin ich mal gespannt drauf. Ich mochte auch den mit Kinski. Aber ich fand zum Beispiel Bram Stokers Dracula jetzt nicht besonders großartig. Ich fand auch den Dracula aus den 30ern von Universal nicht so
geisteskrank
gut wie alle anderen.
Okay.
Also es war bei mir irgendwie eine 7,5 oder eine 7, aber jetzt auch nicht so ein, oh mein Gott, das ist ein Klassiker, ist eine 10. Mhm. Ich weiß nicht, irgendwas daran fühlt sich für mich immer zu langatmig an.
Ja.
Und das ging mir hier ähnlich. Zumal man hier irgendwie auch zweimal, also der Anfang und dann fängt man nochmal an mit Van Helsing. Also man hat quasi zweimal einen Menschen, der da hinkommt und das Ganze entdeckt. Und das fühlt sich dann ein bisschen redundant an. Aber
ja.
Ansonsten trotzdem guter Film.
Ja, ist natürlich ein bisschen gemein, weil der war dann vor ein paar anderen Verfilmungen da, aber bei mir war es halt auch so. Ja, ich habe erst Bram Stoker's Dracula gesehen, ein paar andere Verfilmungen, auch den mit, wie heißt der? Oh Gott, dem italienischen Namen, den von 1979, dem Namen mit italienischem, oh Gott, ich komme gar nicht, ist ja auch wurscht. Also 1979 die Verfilmung und jetzt eben frisch Nosferatu von Robert Eggers und da hat der hier auch so leicht abgestunken. Ja, ich erkenne natürlich beim Gucken und erkenne an, dass er für seine Zeit wahrscheinlich auch eine gewisse Filmgeschichte geschrieben hat, dass er sein Platz auch berechtigt in der Filmgeschichte hat. Aber ich habe so ein bisschen noch mehr eine düstere Stimmung einfach bei dem Film vermisst, den mir andere Hammer-Filme irgendwie mehr geben konnten, die ich jetzt geguckt hatte für die Episode.
Ja, ich glaube, die haben sich da auch ein bisschen so bei den Bava-Filmen aus Italien inspirieren lassen, weil die waren ja, der hat ja auch Gothic-Horror gemacht, zumindest ein paar davon, und die hatten ja auch schöne Farben und eine gute Ästhetik, und da haben sie sich so ein bisschen dran angelehnt, nur das, so ganz haben sie es dann für mich zumindest hier nicht hinbekommen, das dann auch noch geil zu machen. Ja. Und das war mir hier wirklich nicht düster genug.
Ja, wobei ich die Bava-Filme schon für damals auch düsterer in Erinnerung hatte als den jetzt hier. Und
die haben mehr Nebel benutzt.
Ja, das war's. Das ist bestimmt der Hauptgrund. Ja, Regie hat hier Terence Fisher geführt. Das war irgendwie so eine Zeit lang der Haus- und Hof-Regisseur gefühlt bei Hammer. Und Drehbuch hat Jimmy Sangster geschrieben, der auch so etliches dann für Hammer geschrieben hatte. War gar nicht. Der 2 Jahre davor hatte er sein erstes Drehbuch für einen Langfilm geschrieben, und zwar XX Unbekannt. Das war auch schon eine Hammer-Produktion, und ja, wie gesagt, dann so einiges anderes. 1965 hat er noch das Drehbuch für War es wirklich Mord geschrieben, ja. Also der war auch, glaube ich, ein Hammer-Film, aber mal was anderes, und hat, glaube ich, auch ein paar Oscars abgeräumt, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, ansonsten hatten wir die Langfassung, oder du wahrscheinlich auch die Langfassung gesehen, ist so die gängige. Geht kurze 82 Minuten, also schon, der Film ist kurzweilig und geht dann tatsächlich auch tatsächlich kurz. Im Vergleich zu einer früheren Schnittfassung gibt es da gar nicht so viel mehr, aber wie es wahrscheinlich damals so war, ja, wurden ein paar Sachen rausgeschnitten, und über die Zeit hinweg kamen dann irgendwelche Filmrollen noch zum Vorschein, wurde daraus eben die Langfassung gebastelt. Interessant fand ich, dass Christopher Lee als Dracula hier nur 16 Zeilen Dialog hat und insgesamt 10 Minuten im Film vorkommt. Ja, also echt überschaubar.
Ja, kommt einem irgendwie präsenter vor, ja. Was umso mehr zeigt, wie krass er in der Rolle einfach ist. Weil wenn man an den Film denkt, denkt man fast ausschließlich an ihn.
Das stimmt. Und in USA erstmal dachten die Leute viel mehr an Bela Lugosi als Dracula, weil die hatten da ein bisschen Schiss im US-Vertrieb und haben dann deshalb Dracula aus UK in Horror of Dracula umbenannt, um ihn dort zu vertreiben.
Ja, das zieht sich auch bei den Hammer-Films ein bisschen durch, dass die in Amerika etwas anders vermarktet, benannt oder manchmal sogar geschnitten wurden.
Ja, stimmt. Stimmt. Da gab es ja so einige Filme, glaube ich auch. War nicht nur Hammer, sondern, aber das war besonders hier dann erkennbar.
Das zieht sich ja bis heute zwischendurch mal bei europäischen Filmen bei denen durch. Wenn sie nicht gleich ein Remake machen, dann machen sie irgendwas Komisches damit. Ja. Aber mit den Titeln, die verunstalten wir ja auch regelmäßig.
Ja, wir machen es natürlich. Wir haben es perfektioniert. Ja. Deutschland ist dafür bekannt, Sachen zu perfektionieren.
Wir brauchen die Zusätze, die machen es bei uns.
Ja. Ja, komisch, dass der hier keinen Zusatz bekommen hat, wa?
Ja, der stand wahrscheinlich aufgrund des Eigennamens so für sich, dass man sich gedacht hat, brauchen wir nicht. Aber tatsächlich verwunderlich irgendwie, weiß ich nicht.
Dracula, der Biss in den Hals oder irgendwie sowas.
Ja, dass da irgendwas mit Biss-Wortspiel noch drin vorkommt oder irgendwas mit Blut, hätte mich auch nicht gewundert.
Ja, bei den späteren Filmen, ich habe das gar nicht abgecheckt, ja, wie ist der Originaltitel, wie ist der deutsche Titel, aber so von den Dracula-Dingern gab es ja dann so echt einiges von Hammer. Mir hätte sich irgendwie dieser Film Dracula jagt Minimädchen eingebrannt, ja. Oh Gott. Da beißt er mal nicht Minimädchen, aber jagt sie.
Oh Gott, ehrlich, das ist schon wieder richtig fragwürdig.
Ja, aber mit dem ging es halt so richtig los, mit Peter Cushing und Christopher Lee im Doppelpack. Und ja, geile Kombo.
Ja, die haben es ja gemeinsam auf eine ganze Menge Filme gebracht und kamen ja auch über die Grenzen von Hammer-Films doch noch ganz gut rum. Ich meine, gut, Peter Cushing, brauchen wir nicht drüber reden. Den kennt jedes Kind, zumindest von damals und auch hoffentlich heute noch als Tarkin.
Ja.
Das ist wohl seine präsenteste Rolle.
Ja, Mann.
Und auch Christopher Lee hat ja noch in diversen anderen Sachen mitgespielt, vom James-Bond-Franchise. Mal angefangen über Herr der Ringe, also der ist ja...
Ja, ich habe heute auch
gut angekommen.
Einen Kollegen gesprochen. Ich habe mir erzählt, dass wir heute wieder aufnehmen, ja, und dass wir das als Thema haben und ob er denn Peter Christopher Lee kennt er natürlich. Kommen wir nachher vielleicht ja auch warum und dass auch Leute, die vielleicht nicht so viele Filme gucken, viele den halt kennen durch ein paar sehr prominente Rollen. Bei Peter Cushing musste ich halt auch nur sagen, ja, kannst du dich noch erinnern an den Commander vom ersten Todesstern aus hier Star Wars Episode 4 und der meinte ja, das ist er.
Das ist er.
Na. Ja, der Film war auch einigermaßen erfolgreich, hat 81.000 Pfund geschätzt gekostet und jetzt rechnet bitte einfach um mit dem damaligen Umrechnungsverhältnis 1958, hat weltweit 3,5 Millionen Dollar eingespielt, also blieb ein bisschen was haften.
Ja, war ein guter Auftakt.
Ja, ich habe sonst nichts weiter außer Zahlen. Hast du noch irgendwas, was du zum Film loswerden wollen würdest?
Nö, hau mal gerne die Zahlen raus.
Bei IMDb steht er bei 7,2 von 10, hat einen Metascore von 67. Letterboxd Community ist da auch so ähnlich, in ähnlichen Regionen unterwegs. 3,6 von 5. Ich bin bei 7,5 gelandet. Für mehr hat es dann nicht gereicht.
Ich knapp dahinter mit der 7.
Ah.
Aber ich habe auch einige in meiner Bubble, die den wirklich bei 4,5 oder 5 Sternen an Letterboxd drin haben. Also der hat schon seine Fanbase.
Ja. Ja, ich war auch zuerst bei 7 und hatte dann aber irgendwie den ins Verhältnis zu anderen Filmen gesetzt und den Status in der Filmgeschichte und nochmal reflektieren, dachte ich, okay, nee, komm, 7. Aber kann man schon machen, ist vertretbar. Ja, wie gesagt, als Impuls war er auch bei mir von den Gefühlen her bei einer 7. Kann ich verstehen.
Ja. Ja, dann komme ich mal über Christopher Lee zum nächsten Film, denn 1994 hat Christopher Lee über diesen Film gesagt, dass er Dekaden voraus war in seiner Zeit und der kam gar nicht mal so spät nach Dracula, nämlich 1960 kam er raus und heißt Never Take Sweets from a Stranger und hier ausnahmsweise mal ein guter deutscher Titel, den haben sie einfach übersetzt. Nimm nichts Süßes von Fremden.
Ja, wobei es da ja auch zwei Übersetzungen gibt. Ich weiß nicht, hattest du das? Ja, wirst du wahrscheinlich noch erwähnen. Okay.
Erwähnen nicht. Ich hatte erst den anderen gesehen. Trau keinem Fremden, hieß er, glaube ich. Oder Vertrau keinem Fremden. Gibt es auch noch. Aber der wird halt unter beiden Titeln irgendwie jongliert, je nachdem, wo man guckt.
Ja,
bei IMDb steht da, glaube ich, auch unter Nimm nichts Süßes von Fremden. Und bei Letterboxd ist der zweite Titel dann Vertrau keinem Fremden.
Genau, ich habe ja die Blu-ray von Anolis. Ich weiß gar nicht, die haben ja von den meisten Hammer-Filmen mehrere Covermotive. Und ich weiß gar nicht, habe da gar nicht abgecheckt, ob die auf beide Titel je nach Cover dann verwenden. Ich hatte nur ganz kurz mal in den Audiokommentar von Dr. Rolf Giesen reingehört und der erläutert nämlich, dass der eine Titel die Übersetzung in der DDR war. Ich glaube, das war nämlich dieses von Fremden und der andere Vertraue keinen Fremden war dann die Übersetzung für BRD.
Ja, sind wir also diesmal die Dullis gewesen hier im Westen?
Ja, wirklich.
Wir brauchten was anderes.
Ja. Gleich richtig hart. Du sprichst auf gar keinen Fall mit fremden Menschen und vertraust denen vor allem nicht, Kind.
Ja. Du nimmst nicht nur keine Süßigkeiten, du hältst dich fern.
Genau.
Kenne ich nicht, will ich nicht. So. Ist auch, diese Anolis-Box ist ja auch ein richtig heißes Ding und ist bei diesem Film nochmal spannender, weil der hat auch erst 2010 sein physisches Medium auf der DVD gefunden. Also der war relativ lang gar nicht zu kriegen und hat auch bis heute, glaube ich, keine deutsche Synchro. Also nicht, dass mir das jemals auffallen würde, aber...
Hat er.
Hat er mittlerweile? Oder hat er immer noch nicht?
Also jetzt hier, Never Take Sweets from a Stranger, darüber... Den meinst du jetzt gerade, oder?
Genau.
Ja.
Hat der schon eine deutsche Synchro?
Der hat eine deutsche Synchro und die hat, ich habe reingehört, ja ziemlich alt geklungen. Also
ach, dann ist das bei dem hier, haben sie die dann wahrscheinlich doch nochmal gemacht. Dann war das wahrscheinlich der nächste von mir, wo es bis heute noch keine gibt.
Richtig, da hast du, glaube ich, verwechselt, ja. Bei dem hatte ich es nämlich auch gelesen, dass der keine hat.
Ich habe hier nämlich ein bisschen in den Unbekannten gefischt, denn auch der Film hier hat nicht so viele, haben nicht so viele gesehen, haben die wenigsten auf der Pfanne.
Ja.
Obwohl der gar, bei denen, die ihn gesehen haben, gar nicht mal so schlecht bewertet ist.
Wie bist du darauf gekommen, auf den?
Ich bin hier ganz pragmatisch rangegangen. Ich bin bei Letterboxd und auf Hammerfilms gegangen und habe das einfach mal nach Average Rating sortiert.
Ja. Mhm.
Und habe mal geguckt, was da oben so drin ist.
Ja.
An Dingen, die man nicht kennt. Klar ist da oben auch Dracula und Co. dabei. Aber ich wollte mir dann halt mal ganz bewusst in die Ecken reinspringen, die mir gar nichts sagten. Und das habe ich zumindest bei zwei Filmen dann auch erfüllt.
Ja. Ich hatte den auch nur gekauft und noch nicht geguckt. Und hatte mich für das Cover-Motiv von Anulis entschieden, was halt voll abweicht zu den anderen Hammer-Filmen. Und ey, ich bin, Dennis, dir total dankbar, dass du den ausgewählt hast, weil ich hätte den wahrscheinlich nicht innerhalb der nächsten 5 Jahre geguckt und war echt krass überrascht.
Ja, ich hätte den wahrscheinlich niemals gesehen, wenn wir das hier nicht gemacht hätten, weil da muss man mal ehrlich sein, ich gucke ja echt viele Filme, aber der wäre mir durch die Lappen gegangen, weil da spielt niemand mit, der mir jetzt mal eben so begegnet wäre in einer Filmografie, die ich vervollständigen würde. Der hat nicht genug Punkte im Algorithmus, nennen wir es mal, dass er irgendwo mal oben steht. Den hätte durch Zufall mal irgendjemand meiner Bubble sehen müssen und den gut raten müssen, damit er den überhaupt gesehen hätte und auch der Regisseur. Ich kenne einen Film von dem vom Namen, aber auch da wäre ich niemals drüber gestolpert, wenn wir hier nicht das Hammer-Special gemacht hätten. Und ich glaube, ich erzähle einfach mal, worum es hier geht. Ich meine, man kann sich am Titel ungefähr vorstellen, was hier das Thema sein könnte. Und ich habe gestern für eine der kommenden Banausen-Episoden, in der Guess uns beide ja schon angekündigt hat, einen Film gesehen mit einer ähnlichen Thematik und da könnte meine Rezension eventuell etwas anders ausfallen. Das muss ich erst noch sacken lassen. hier geht es um Jean Carter am Anfang erstmal. Das ist eine 9-Jährige und sie ist die Tochter von dem neuen Schulleiter im Ort. Also die Familie ist neu in den Ort gekommen, ist später für die Handlung wichtig, weil die Neuangekommenen sind natürlich nicht in der Community drin und dementsprechend wird ihnen auch weniger Beachtung geschenkt. Und die ist mit ihrer Freundin im Wald unterwegs und sie merkt halt irgendwann, Scheiße, mein Portemonnaie ist weg und ich habe kein Geld mehr für Süßigkeiten. Und dann sagt ihre Freundin, du, pass mal auf, ich weiß, wo wir Geld bekommen können wo wir Süßigkeiten bekommen können. Lass uns da doch mal hingehen und dann gehen sie halt zu so einem großen Herrenhaus und man sieht vorher schon, aus diesem Haus werden die beiden Mädchen von einem doch recht alten Herrn beobachtet.
Ja, ich glaube, der hat ja sogar Fernglas am Start, ne? Und
genau.
Schaut den auch in der Anfangssequenz beim Schaukeln zu und so was.
Ja, also der hat, der wird schon ziemlich fragwürdig eingeführt, sagen wir es mal so. Und dann kommt erstmal ein Cut und dann schneiden wir quasi zu den Eltern, die dann halt, das Mädchen kommt nach Hause und sie kann irgendwie nicht schlafen und beichtet dann halt ihren Eltern, dass sie halt in diesem Haus der Olderberries war und mit ihrer Freundin und im Austausch für Süßigkeiten sollten sie dann nackt vor dem Senior tanzen. So zur Info, der ist so um die 70. Das findet der Vater jetzt eher weniger amüsant und geht natürlich sofort zum Polizeichef oder zum Captain da. Und der ist aber skeptisch, was die Geschichte der Tochter angeht, weil die Familie Olderberry ist eine sehr angesehene Familie im Ort, wo man sogar sagen würde, den Ort gäbe es vielleicht ohne die Familie gar nicht mehr. Genießen also ein sehr, sehr großes Ansehen und die neu zugezogenen sind halt in dem Falle die Unruhestifter, die jetzt da irgendwie mit einer verqueren Geschichte der Tochter Unfrieden stiften wollen. Ja, und dann kommt auch noch der Sohn von dem vermeintlich pädophilen oder perversen alten Herren ins Spiel, der das Ganze außergerichtlich lösen möchte, aber am Ende landet es dann doch vor Gericht und Da wird dann erstmal kräftig verhandelt und wie das dann, da führt dann, führen dann noch ein paar Dinge zu etwas krasseren, ja, Vorkommnissen.
Mhm.
Und ich muss sagen, du hast es ja gerade auch schon durchscheinen lassen, das hat mich sehr, sehr positiv überrascht hier.
Ja.
Das ging dir ähnlich, vermute ich mal.
Absolut. Also diese Geschichte ist ja so harter Tobak. Und wie das filmisch 1960 umgesetzt wurde, ja, wie dann doch mit einem geschickten Gespür da rangegangen wurde durch den Regisseur auch. Und ja, das war hier Kirill Frankel, der hat sie, glaube ich, noch nicht genannt, den Namen, der anscheinend auch noch ein paar andere Hammer-Filme gemacht hat. Das hat mich einfach beeindruckt. Ja, auch die Schauspieler. Also, der den Triebtäter spielt, Felix Elmer, alter Schwede, ey. Den hatte ich dann auch noch in einem anderen Film gesehen. Da, von dem war ich absolut begeistert. Aber auch die Eltern, ja. Patrick Allen spielt den Vater. Gwen Watford spielt die Mutter. Wie die das hinbekommen, hat richtig gut gepasst. Auch der Sohn dann, der den Sohn spielt, der seinen Vater schützen möchte. Auch der Richter, ja. Und was ist da halt für Konflikte bei dem Thema gibt, ja, irgendwie so die ethischen Grundsätze gegenüber den aktuellen Gesetzen, die da zu einem Ergebnis, gerichtlichen Ergebnis führen können. Das war echt ziemlich geschickt umgesetzt. Also Hut ab, ja, für vor allem für die Zeit.
Ja, und du sagst es gerade schon, Felix Almer, der, ohne was zu spoilern, aber in dem Gerichtsprozess, er ist der Angeklagte und er sagt kein Wort.
Ja.
Und also das ist wirklich cool gemacht und ohne etwas dazu zu sagen, aber Alter, dieses Ende, die letzten 15 Minuten, ja.
Ja, also krasse Überraschung für mich, wirklich eigentlich der beste Film. Ich habe ja noch ein paar weitere gesehen in Vorbereitung auf diese Folge, ein eher aus Versehen, komme ich noch zu. Mhm. Genau, aber das war dann mit Abstand der beste bei mir, den ich gesehen hatte von den Hammer-Filmen.
Ja, kann ich auch schon mal vorwegnehmen. Für mich auch, weil einfach 1960 diese Thematik, was damals noch ein viel krasseres Tabuthema war, deswegen kam der auch ursprünglich, als er rauskam, am Boxoffice und in der Presse gar nicht gut weg.
Mhm.
Der hat sich erst über die Jahre gemacht, als man erkannt hat, wie visionär der eigentlich schon war, alleine wie es gefilmt ist und auch dieses Thema so zu behandeln, ganz offen damit umzugehen, ohne dass es geschmacklos ist. Wirklich krasses Ding.
Ja. Und auch die Spannung, die da zwischendurch erzeugt wurde. Also,
oh ja,
das kriegen viele Filme heutzutage für mich in dem Maße gar nicht unbedingt so hin.
Ja. Nee.
Also ich will dir auch nicht inhaltlich vorweggreifen, aber da gibt es Momente, wo ich dachte, boah, krass, Alter, das nimmt mich jetzt wirklich voll mit.
Ja, mich haben sogar Sachen, die man vielleicht heute, weiß ich nicht, aber könnte man als ein bisschen albern oder kitschig ansehen, die ganz am Ende passieren, hat mich trotzdem komplett irgendwie abgeholt. Und auch da wurde echt mit Gefühl bei der Inszenierung gearbeitet, was ich echt genial fand.
Ja.
Also da ist Cyril Frankel echt Hut ab.
Ja.
Die Regiearbeit, die hat gesessen und stimme ich Christopher Lee zu, der war Jahrzehnte voraus.
Voll. Ja.
Das war schon Wahnsinn.
Leider. Der Film hat sicherlich nicht dem Regisseur und ein paar anderen den Ruhm beschert, den sie damals verdient hätten und eventuell andere Angebote zum Filmeschaffen bekommen hätten.
Ja, ich hoffe, dass der von vielen gesehen wird, noch nachträglich. Und die würde ich auch wirklich allen empfehlen. Wer sowas, gar nicht mal wegen der Thematik, aber auch so ein bisschen von der Inszenierung, hat er mich ein bisschen an sowas wie Night of the Hunter oder sowas erinnert. Der ja auch erst nachträglich in den Himmel gehypt wurde und auch in den letzten Jahren nochmal zugenommen hat, da am Bewusstsein von den Leuten. Und das sollte dieser hier auch. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, zieht euch den rein. Vollste Empfehlung von mir.
Ja, von mir auch.
Ja, hat bei IMDb eine 7,4 im User-Score, kein Metascore und eine 3,7 bei Letterboxd, was auch schon ziemlich gut ist. Und bei mir geht er sogar mit einer 9 durch.
Ja, ich kann es klingeln, wenn wir eine Klingel hätten.
Ja, wir, ja, auch ein Thema, was wir noch machen müssen.
Ja, bin auch bei 9 Punkten gelandet.
Das hat der Film verdient. Sind wir uns da ja komplett einig. Sehr schön.
Ja, bringe ich gleich den nächsten Film von 1959. Wir springen nochmal ein Jahr zurück, aber wir hatten so angelehnt an die, chronologisch angelehnt, aber wechseln es natürlich irgendwie auch bei den Rezensionen ab.
Und hier kannst du ja eine hervorragende Brücke schlagen mit dem Darsteller aus diesem Film von mir,
ja,
der jetzt in deinem wieder dabei ist.
Genau, Felix Elmer spielt hier nämlich auch mit. Der spielt hier Stephen Benning, der einer Gruppe sogenannter Ägyptologen angehört, die hier ein Grab entdecken und ausgraben wollen.
Es geht natürlich um Frankenstein.
Genau, Frankenstein war auch einer der berühmten Universal-Filme, der dann hier ein Remake erfahren hat. Nein, nach Dracula und auch irgendwann Frankenstein. Ich weiß gar nicht, wann Hammer den davor oder danach gemacht hatte. Aber hier war es eben 1959. Die Mumie, ja, gibt ja auch diverse Verfilmungen. Ich kannte natürlich die mit hier Brandon Fraser.
Oh ja.
Die alte kenne ich auch leider bis heute nicht. Im Deutschen aber übersetzt mit Die Rache der Pharaonen. Und hier hätte ich ja kurz verpeilt. Oder, ja doch, ich hatte hier kurz verpeilt. Ich wusste, ich will diesen Film bringen. Ich komme gleich dazu, warum. Und hatte eben meine Reihe im Regal mit den ganzen Anolis Mediabooks zu den Hammer-Filmen bin ich durchgegangen und musste halt irgendwie schnell gehen und hab dann anstatt Die Rache der Pharaonen, den es noch gar nicht von Anolis als Mediabook gibt, Die Rache des Pharao gegriffen, der ja ein paar Jahre später inszeniert wurde von Hammer. Ja.
Ist aber auch gemein.
Voll. Das Verrückte ist, hier bei Die Rache der Pharaonen spielt auch George Pestel mit, der hier auch wieder ein Ägypter spielt. Ja, also hier schön ein bisschen mit Pyramidenerde eingefärbt und ein Fez aufbekommen. Und der sieht exakt gleich aus bei Die Rache des Pharao. Ich hatte mich nur irgendwann gewundert. Ich dachte, hey, hat er da nicht irgendwie Peter Cushing? Sollte da nicht Peter Cushing mitspielen? Und naja. Irgendwann am nächsten Tag habe ich dann gecheckt, ach shit, das war der falsche Film und ich muss jetzt nochmal Die Rache der Pharaonen gucken. Nämlich diesmal vollständig, weil da jetzt die Anekdote aus meiner Kindheit, ich habe mich blöd angestellt, bin irgendwie in der Schule mehrere Treppenstufen auf einmal standmäßig runterspringen wollen. Damals war halt ja ein Colt für alle Fälle angesagt und ich irgendwie auf dem Weg in einen anderen Raum, zack, mehrere Stufen und natürlich mit dem Fuß umgeknickt und Geschrei war laut, sämtliche Schulklassen im umliegend strömten raus und zu gucken, wer da rumschreit und naja, ich dann mit einem anderen Klassenkameraden nach Hause gehumpelt und war dann so heftig angeschwollen, dass mich mein Onkel geschnappt hatte und mit mir ins Krankenhaus gefahren ist. Ja, und da klar war, okay, der Bänderanriss muss noch genäht werden. Das war damals irgendwie, ja, 1989, muss 1989 gewesen sein, war da irgendwie Usus. Und da lag ich dann also eine Woche insgesamt im Krankenhaus und es ward ein Freitag. Ich hatte zwei Leute im Zimmer, ja, ich mit Abstand der Jüngste. Der eine war, hatte glaube ich gerade sein Abi gemacht, der hatte irgendwie einen Fahrradunfall. Und dann noch jemand Mitte 40, Pi mal Daumen, ja, und die entweder hatte der 18-Jährige oder der Mitte 40-Jährige die Fernbedienung für den gemeinsamen Fernseher. Auf jeden Fall haben die halt natürlich immer das TV-Programm des Tages durchflöht. Ich meine, ich war happy, ja. Ich konnte mich auf die Auswahl an Sendungen älterer orientieren. Und die hatten dann für Freitag ausgemacht, okay, wir gucken erstmal 20.15 Uhr Film X. Habe ich schon wieder vergessen, was es war. Und danach Die Rache der Pharaonen, ja. Und ich dachte mir, da bin ich ja mega gespannt mit meinen Zarten. Ich war noch 9 Jahren. Und dann ging der Film los. War natürlich schon dunkel draußen und im Zimmer auch, Licht aus. die Fernbedienung lag bei irgendeinem von den beiden und war mega spannend. Schon die Musik hat mich mitgenommen. Ja, auch die Hammer-Filme zeichnen sich, finde ich, immer dadurch aus, dass es neben den bunten Bildern und Studioaufnahmen immer sehr schon auch orchestrale Soundtracks am Start sind. Und relativ schnell wird hier bei dem Film Spannung erzeugt. Ja, ich mache einen kurzen Sprung in die Handlung. Also die Ägyptologen finden nämlich das Grabmal der Prinzessin Ananka und machen es halt auf. Und letztendlich ja, kommt da eine Mumie nachts zum Vorschein. Und zwar die Mumie des, was ist er denn nochmal für eine Rolle? Des Karnak. die dann sein Unwesen treibt. Und alter Schwede, ja, als das dann kam, dachte ich, oh scheiße, ich bin noch viel zu jung für den Film. Guckt den anderen beiden, verzweifelt, beide schon tief und fest geschlafen. Ja, die sind schon direkt beim Start des Films eingepennt. Und ich Junior durfte mir dann alleine diesen Hammer-Film angucken, weil natürlich habe ich dann voller Panik auch die Klingel an meinem Bett. Ich konnte halt nicht laufen. Ja, ich durch die Fuß-OP war eingegipst, ich konnte nicht laufen, habe dann die Klingel und den Ruf der Nachtschwester verhallen lassen. Aber wie es halt freitagabends ist, ja, hat eine halbe Stunde gedauert, bis die Nachtschwester am Start war. Also konnte ich damals die erste halbe Stunde gucken, damals noch ungewollt, hab mir gefühlt fast das Bett voll gekackt. Und irgendwann kam sie und hat dann bemitleidend den Fernseher ausgemacht. Und ja, wieder ein traumatisches Filmerlebnis aus meiner Kindheit, was ich jetzt endlich mal beackern konnte, indem ich den ganzen Film geguckt habe. Und ja, wahrscheinlich wäre es ein bisschen eher sinnvoller gewesen, weil der ist jetzt kein schlechter Film, aber gerade bei dem merkt man halt auch so ein bisschen, dass er vielleicht ein Ticken in die Jahre gekommen ist. Ja, also reißt jetzt auch wieder gruselmäßig nicht ganz vom Hocker. Interessant ist, dass die Mumie von Christopher Lee gespielt wird, der sich bei den Dreharbeiten irgendwie mehrere Verletzungen zugezogen hat und das Humpeln der Mumie dann gar nicht unbedingt so gewollt war, sondern verletzungsbedingt stattfand. Und man sieht halt nur seine Augen natürlich als Mumie. Ich glaube, wir alle haben schon Mumien an Halloween möglicherweise gesehen, noch nicht im echten Leben sonst. Und das ist ganz cool, ja, weil natürlich eine größere Rolle im Film, komplett maskiert und trotzdem prominent besetzt mit Christopher Lee. Und Peter Cushing spielt hier nämlich noch einen der Ägyptologen. Der spielt hier John Benning. Und ich glaube, der soll den Sohn spielen, oder? Von Felix Elmer. Ich glaube, so war das. Ja.
Ich glaube, ja.
Fand ich ganz lustig, weil auch da schon Peter Cushing irgendwie alt aussieht. Gut, klar, Felix Elmer sieht auch alt aus, aber irgendwie hatte für mich das filmisch nicht ganz so zusammengepasst mit Vater und Sohn. Ja, und so wird halt sehr bunt die Geschichte der Mumie Karnak und der Vergangenheit erzählt. Ja. Hier hatte nämlich Hammer das erste Mal richtig die Lizenz an dem filmischen Stoff von Universal erworben und konnte dann auch die Namen verwenden, während es bei den Filmen davor, zum Beispiel bei Dracula, ja, da gab es ja dann eben Abweichungen zu den Ursprungsfilmen. Ja, ich würde inhaltlich gar nicht so viel weiter erzählen wollen. Da geht es halt um dieses Zusammenspiel und die Hintergründe. Und ja, semi-gruselig mittlerweile. Aber ja, schön bunt.
Ich glaube, ja, das stimmt. Ich glaube, man kann sagen, im Jetzt damals wird eine Mumie entfesselt und einer muss sie jagen und man erfährt nach und nach, warum er zur Mumie wurde in sehr viel früherer Zeit. Also das ist quasi eigentlich die Handlung. Und ja, der ist ein bisschen angestaubt. Der fühlt sich einen Schnuff älter an, als er ist. Also für mich fühlte der sich ein bisschen älter an als Dracula.
Ja.
Mhm. Ich fand ihn, das ist kein schlechter Film, aber ja, der haut einen heute nicht mehr vom Hocker.
Mhm. Ja, umgesetzt wurde das Ganze auch wieder von Terence Fisher. Und auch hier wieder Drehbuch von Jimmy Zangster. Also hatte sich dann auch schon bei Dracula irgendwie als erfolgreiche Combo erwiesen.
Ja, das waren sie. Starkes Team.
Gekostet hat das Ganze 125.000 Pfund. Als einzige Einnahmequelle, die ein bisschen was über den Ertrag aussagt, war dann irgendwie, dass 857.000 Tickets in Frankreich verkauft wurden, was natürlich auch viel ist, ja. Also kann man von ausgehen, das Ding war auch kommerziell wieder ein guter Erfolg. Aber wie es halt so ist bei den Filmen von damals, ja. Nicht immer lassen sich sehr leicht verständliche Zahlen finden.
Ja, und ist dir das mal aufgefallen? Wir hatten in den 30ern die Universal Monster, dann in den 60ern, so 30 Jahre später, dann kam in den 90ern nochmal die Mumie und Dracula, ja, und in den 2020ern auch beides nochmal. Also alle 30 Jahre kann man mal Universal wieder aus der Kiste holen. die Mumie hatten wir ja gerade grandios. Frankenstein kommt dieses Jahr noch, also
ja.
Es ist wieder 30 Jahre her, es ist soweit.
Das stimmt, immer mit jeder neuen Generation, die dann reif genug ist, um solche Filme zu konsumieren. Ich finde es aber auch okay, ja, also ja, wenn jemand wie Robert Eggers eben Dracula neu interpretiert und sonst, ja, gerne ja, auch weitere Regisseure, die sich einen guten Namen gemacht haben.
Guillermo del Toro macht Frankenstein, also ja, da können wir uns auch nicht beklagen. Ich meine, streng genommen könnte man sogar Poor Things schon mit reinzählen. Mhm. Also ich glaube, da die Mumie hätte gerne jemand Besseres machen dürfen. Aber auch zum Beispiel der Unsichtbare mochte ich, der jetzt gerade rauskam, also den, oder was heißt gerade, aber vor ein paar Jahren, auch den mochte ich gerne. Also gerne mehr.
Ja. Das ganze Ding kommt auf 86 Minuten, ja, auch hier wieder ziemlich knackig erzählt. Das, irgendwie mag ich das ja bei den Hammer-Filmen, ja, die sind einfach alle kurz und knackig erzählt und man ist ganz gut dabei. So sieht es wahrscheinlich eben auch, sehen es die Leute, die bei IMDb bewertet haben. Achso, wolltest du noch was zum Film sagen, was ich noch nicht erwähnt hatte? Oder du?
Nö, okay. Also, alles gut.
Die haben nämlich sehen den Film bei 6,6 von 10, Metascore bei 62, die Letterboxd-Community ist bei 3,2 und ich bin auch in ähnlicher Region mit 6,5 Punkten unterwegs. Wie sah es bei dir aus?
Da können wir klingeln, mal wieder.
Sehr schön.
Da schließe ich mich an mit 6,5 Punkten.
Top. So, jetzt hast du nochmal was rausgekramt, Dennis.
Ja, du hast es ja gerade schon mit der Kürze und der Würze erzählt. Ich habe dann noch ein bisschen weiter gekramt und ich habe ja gerade schon gesagt, das ist dann jetzt auch wirklich der Film, der bis heute keine deutsche Synchro hat. Und streng genommen ist es sogar noch ein Weihnachtsfilm, also schließen wir noch so halb an unser Weihnachtsspecial an. Wäre auch legitim für mich gewesen, den in sowas reinzupacken. Man sieht ja immerhin durchs Fenster Schnee. Und hier geht es um den Film Cash on Demand, der auch im Deutschen Cash on Demand heißt, weil er hier, wie gesagt, nicht rauskam.
Mhm.
Und das war 1961. Und hier haben wir dann leider nur einen von dem kongenialen Duo dabei, nämlich Peter Cushing.
Mhm.
Und der spielt hier die Hauptrolle. Und hier sieht man ihn, finde ich, mal anders, als man es gewohnt war.
Absolut. Fand ich toll, ja, auch andere ja, Qualität oder andere, ja, eine andere Rolle von ihm zu sehen und somit eben Qualitäten von ihm.
Ja. Und der hat mich auch hier wirklich sehr überzeugt in der Rolle, denn wir haben hier einen Heist-Film. Das heißt, wir sehen hier mal einen anderen Banküberfall. Und falls sich jemand an den Anfangsdialog aus Pulp Fiction erinnert, in dem Honey Bunny und Pumpkin in einem Diner sitzen und Honey Bunny ist... fragt irgendwie wegen Überfall und Pumpkin sagt, stell dir mal vor, du gehst in eine Bank rein mit nichts als dem Telefon in der Hand. Und genau das haben wir hier. Wir haben so ein Peter Cushing spielt so ein bisschen sowas wie Ebenezer Scrooge. Er ist nämlich ein Bankdirektor, der zu seinen Angestellten ziemlich ja, barsch ist und die nicht besonders nett behandelt und auch wegen Kleinigkeiten ein Fass aufmacht, sondergleichen Menschen Unterschlagung oder Diebstahl unterstellt. Also ein Traumchef, wie er im Buche steht. Ja, und eines Tages kommt an Colonel Hepburn rein, der sagt, er ist von der Versicherungsgesellschaft und er ist ein Inspektor und soll die Bank überprüfen. Ja, dann macht er dann auch so ein bisschen und geht dann irgendwann mit unserem Bankdirektor Harry Fordyce in sein Büro und sagt ihm, rufen Sie mal Ihre Frau an. Ich habe Ihre Familie in meiner Gewalt. Und wenn Sie nicht tun, was ich sage, dann werden die sehr schlimmes Leid erfahren. Also seine Frau und sein Sohn oder Tochter, bin ich mir gerade unsicher. Ich glaube Sohn. Es ist immer ein Sohn. Ja, und viel mehr würde ich hier gar nicht erzählen, weil man ist dann bei sowas wie einem Kammerspiel, man hat hier noch eine dritte Hauptfigur, das ist der Sanderson, das ist so die rechte Hand des Bankdirektors, ein sehr korrekter britischer Typ, fand ich super geil, dargestellt von Norman Bird. Wer den noch nie gesehen hat, kennt ihn vielleicht aus der Kindheit, denn er war die Stimme von Bilbo im animierten Herr der Ringe, Zeichentrickfilm animiertes. Gut, von Ralf Bakshi in dem. Also die Stimme kannte ich, weil ich hatte den Herr der Ringe letztes Jahr erst gesehen. Und den finde ich fantastisch in der Rolle, weil Englischer kann man als Mensch nicht werden. Das ist schon ziemlich geil. Und auch hier Peter Cushing in der Hauptrolle und Andrew Morell ist der Gegenpart. Und die kennt man schon. Und den hatte ich nämlich vorher aus Versehen gesehen, aus dem Hund von Baskerville. Die waren nämlich Holmes und Watson. Also die kannten sich auch schon und die sind hier, spielen hier ein ziemlich geiles Ping-Pong in einem 80-Minuten-Film, der in der US-Version 80 Minuten ging, in der ursprünglichen Fernsehfassung aus UK ging der nur 67 Minuten. Das ist ziemlich knackig auf den Punkt gebracht, hat eine interessante Story für die Zeit, finde ich.
Finde ich auch.
Und ging für mich ziemlich kurzweilig eigentlich dadurch.
Ja.
Also da war ich wieder mal überrascht.
Mhm.
Wie ging es dir damit? Hattest du jemals etwas davon gehört?
0,0. Als du dann damit ankamst, dachte ich, hey, noch nie was von gehört von dem Film. Da bin ich mal gespannt und habe dann eben rausgefunden, okay, krass, kam nie in Deutschland im Vertrieb raus. Rückblickend schade. Kann ja noch nachgeholt werden. Ich hoffe, Anolis ist weiterhin gut dabei und vervollständigt wirklich auch die Hammer-Filmografie. Wäre schön. Ja, war positiv überrascht. Wie ich schon meinte, ja, Peter Cushing in einer anderen Rolle hat es großartig gespielt. Ja, gibt es eine Situation, wo der vermeintliche Prüfer ihm mal klar macht, wer hier das Sagen hat. Alter, da dachte ich, krass gespielt. Also, großartige Schauspieler.
Ja. Und alle der Hauptfiguren auf jeden Fall. Und die von den dreien auf jeden Fall. Und die haben, irgendwie haben die alle eine eigene Aura für sich. Mhm. So, die sind alle unterschiedliche Typen, aber die haben alle irgendwas Cooles.
Ja.
So, dass sie eine wirkliche Ausstrahlung entwickeln und die Figuren auch einfach für mich Spaß gemacht haben. Auch im Zusammenspiel. Und das Ganze hatte auch irgendwie eine gewisse Coolness.
Mm.
Weil Andrew Morell hat in seiner Rolle da als Hepburn, spielt er schon relativ souverän und gut runter. Also Voll. Der wirkt schon wie ein sehr kaltschnäuziger Typ, den einfach nichts aus der Ruhe bringt. Also den bringt ja nicht mal das Ende bringt ihn ja aus der Ruhe, um da jetzt was zu sagen. Aber er ist einfach ein entspannter Typ.
Ja, man merkt irgendwie, finde ich, dass da die Filmwirtschaft in UK zu dem Jahrzehnt, so 50er, 60er, echt einfach ein hohes Ansehen hatte und dass da, ja, es wird mir erst so rückblickend bewusst, war mir vor 20 Jahren überhaupt nicht bewusst, aber so, ja, wahrscheinlich auch wie mit vielen anderen, Alfred Hitchcock, ja, das einfach dazu gemacht hat, ja, und hat einfach wirklich eine krasse Qualität, finde ich. Also ich meine, auch heute gibt es natürlich Regisseure aus UK, die sich auch zu Recht ordentlichen Namen gemacht haben. Kommt viel gutes Zeug. Aber weiß nicht, so rückblickend die 50er, 60er, das war schon, also dass da eine Summe rauskam aus UK mit einer hohen Qualität. Respekt.
Ja, sowohl an Masse, aber auch qualitativ echt stark.
Ja.
Das ist schon wirklich gut. Man kann kurz sagen, das wirkt am Anfang ein bisschen albern, deswegen will ich das nochmal einordnen.
Ja.
Der möchte 90.000 Pfund haben. Das wären heute 2,7 Millionen. Also es ist gar nicht so albern. Nur wer heute die Zahl 90.000 Pfund hört, denkt so, ja komm, gib ihm die halt und lass ihn gehen. Und das ist auch der knapp ein bisschen weniger als das Dreifache, was der Film gekostet hat. Der war nämlich mit 37.000 Pfund ziemlich günstig. Und ich schätze, davon ist ein Großteil an die Darsteller gegangen, weil das Set ist halt hier eine Bank mit einem Tresorraum, einem Büro und einem Vorraum. Also mehr ist es auch nicht. Das ist schon ziemlich reduziert,
ja,
aber daraus holen die echt eine Menge raus.
Voll das Kammerspiel gewesen, ja. Das fand ich auch so cool an dem Film.
Ja, hast du noch irgendwas dazu?
Nö.
Jetzt würde ich zu den Zahlen kommen. Die sind nämlich auch hier wieder ziemlich gut. IMDb ist bei einer 7,5 und Letterboxd bei einer 3,7. Und da gehe ich mit einer 7,5 fast konform.
Als wenn wir uns abgestimmt hätten, können wir wieder klingeln. Wir brauchen echt,
wir brauchen
die Hupe.
Ja, wir brauchen das Zug, wie heißt das beim Zug? Das Zughorn.
Ja, das Horn. Hupe, habe ich gerade gesagt. Ja, was ist eher ein
irgendwie
Horn.
Sowas. Wie heißt denn das? Mr. Pink, wie heißt das? Zugtute. Ja. Ja, so viel zu Cash on Demand. Mal was komplett aus der Richtung gepickt, hat, glaube ich, niemand gesehen, den ich kenne. Ich glaube, eine Person hatte ihn auf der Watchlist. Würde ich empfehlen, dass das mehr Leute auf ihre Watchlist packen, weil auch der 80 Minuten hat man über. Und wer auf Heist-Filme steht, der kann sich den gerne mal angucken. Vielleicht findet ein oder andere den etwas dröge, was ich nicht verstehen kann, weil, ey, der ist von 1961, Mann.
Ja.
So, dafür ist er auch beinahe schon wieder zwei Jahrzehnte voraus.
Ja.
Und kommt immer in den Tarantino als Gedanke vor. Also bitte.
Ja, das stimmt.
Bildet euch, guckt das. So, und jetzt machen wir einen Riesensprung, Dave. Was
genau,
hast du?
Warte mal, 61, 51 Jahre später. Da hatte in der Zwischenzeit nämlich erstmal im Jahr, gab es den Versuch, im Jahr 2000 durch ein Konsortium, um so einen Kunsthändler Hammer als Marke wieder aufzuleben. Ja, haben dann die Marke gekauft. Wurde aber nie ein Film realisiert. 7 Jahre später, aber dann ein bisschen erfolgreicher. Da gab es dann Demol Productions. Ja, John Demol war mir zu meiner Kindheit auch da schon Begriff, weil ja, zu meiner Zeit hat man sowas wie Traumhochzeit im Fernsehen geguckt. Da hat sich auch so ein Konsortium gebildet und haben dann eben, wie gesagt, 2007 für 50 Millionen Dollar die Marke und die Rechte an den Film Hammer gekauft und haben ab da dann mehrere Geschichten rausgebracht. Ich glaube, 2008 ging es mit dem ersten Film los, den es aber auch nicht irgendwie auf einen Kauf in Deutschland, also Medium in Deutschland rausgebracht hat, den kenne ich noch nicht. Ein bisschen größer war dann auch 2012, und den Film bringen wir jetzt hier, Die Frau in Schwarz mit Daniel Radcliffe, der hier Arthur Kipps spielt, der in der Kanzlei arbeitet. Und ey, das war der, ich habe ja damals die Harry Potter Filme alle im Kino geguckt und mochte da einfach Daniel Radcliffe. Deswegen war ich sehr gespannt, wie seine erste Rolle nach den Harry Potter Filmen ausfällt, weil ich den einfach für mich total mit Harry Potter verknüpft hatte. Und ich finde, auch bis heute kriegt das immer wieder sehr gut gebacken. Also ich feiere den als Schauspieler. Und ja, hab diesen Film, Die Frau in Schwarz, im Original The Woman in Black, auch im Kino gesehen. Du hast den ja auch gesehen, hast du erwähnt.
Genau. Ich habe den damals zu Blu-ray-Release gesehen, da hat sich den meine damalige Partnerin aus der Videothek ausgeliehen, weil sie mit ihrer besten Freundin damals oder was auch immer einen Horrorfilmabend machen wollte. Und ich habe es ja bis vor 5, 6 Jahren konsequent vermieden, Horrorfilme zu gucken. Aber irgendwie kam ich von irgendwoher wieder und bin in diesen Filmabend reingestolpert. Naja, sagen wir es mal so, falscher Stolz und Männlichkeit haben mich dazu getrieben, da sitzen zu bleiben und so zu tun, als wenn ich das ganz, ganz problemlos wegstecken kann. Naja, als dann irgendwann jemand nach Eis fragte, habe ich mich freiwillig angeboten, um zur Tankstelle zu fahren, damit ich nicht weiterschauen muss, weil ich mir auf Deutsch in die Hosen gekackert habe. Denn, das ist heutzutage ein bisschen anders, aber ich hasse es, mich zu erschrecken.
Ah ja.
Ich mag das gar nicht, das Gefühl. Mittlerweile ist es ein bisschen besser geworden, aber auch einfach, weil ich so viel gesehen habe, dass mich die meisten Sachen gar nicht mehr erschrecken. Aber da, bei dem Film habe ich mir, glaube ich, 2-3 Mal schon, ja, da musste ich mal etwas zur Seite schauen.
Ja.
Da war ich noch zarter beseitet als heute.
Verstehe. Also ein Rewatch jetzt auch bei dir dann gewesen. Genau. Ja.
Ja.
Ich kann mich an ein paar Aspekte erinnern. Vor allem hatte ich halt auf dem Schirm, ja, das ist so klassischer Horror. Er erzählt eine Geistergeschichte und das war dann auch der 1, 2, 3, 4, 5, 6. Film unter den neuen Besitzern. Ja. Beyond the Rave hatte ich erwähnt. Ein bisschen bekannter wurde das Aufleben dann das wieder durch Let Me In von 2010, dann gab es nach Wakewood, dann The Resident, den hatte ich auch irgendwann mal gesehen und ja, zuletzt kam dann noch The Quiet Ones 2014 und The Lodge 2019 raus und seitdem aber auch nichts mehr unter der neuen Hammer-Flagge.
Let Me In ist das Remake von Let the Right One In von The Griefs, ne?
Ist das?
Habe ich auch noch nicht gesehen.
Ja. Den fand ich auch gut. Also wenn wir nochmal eine zweite Hammer-Episode bringen, dann macht es Sinn, dass einer von uns den vielleicht auch nochmal sich da auf die Fahne
schreibt. Zumal ich den noch nicht kenne und das Original mag. Mhm. Also, müsste funktionieren.
Ja, klingt doch gut. Ja, als Produktionsfirma agiert hier unter anderem Hammer-Films. Ja, gab noch ein paar weitere, auch CBS-Films. Und wie gesagt, klassische Horrorgeschichte ist nämlich Anfang 1900 irgendwas, also ja, Anfang 20. Jahrhundert angesiedelt. Arthur Kipps spielt hier einen Anwalt, der Witwer ist und sich um den Sohn alleine kümmern darf. Der Sohn, interessanterweise, ist auch der Patensohn von Daniel Radcliffe im echten Leben. Und ich denke, das merkt man halt ganz gut, ja, die beiden, also das innige Verhältnis zwischen den beiden springt dann schon auch gut im Film rüber. Arthur Kipps arbeitet eben für eine Kanzlei und ja, da gibt es einen Witwer, der ein sehr guter, wichtiger Auftraggeber für die Kanzlei ist und die kürzlich verstorbene Frau in so einem, wie nennt sich das? In dem Film heißt es das Eel Marsh House. Ja, das ist schon fast eine Villa, in der sie da gelebt hatte. Und Arthur muss den Auftrag annehmen, da das zu verkaufen. Und die Unterlagen da quasi zu sichten, was da wie im Verhältnis steht. Und fährt dann mit dem Zug da zu diesem Küstenort. Wie heißt denn das? Das ist halt dann eine Marsch, das heißt, da ist Ebbe und Flut. Und das Haus, in das er muss, das kannst du halt nur zu bestimmten Tageszeiten dann erreichen und wieder verlassen. Und er muss halt erstmal alleine hinreisen. Das heißt, Kindermädchen und Sohn bleiben erstmal zu Hause und dürfen 3 Tage später nachkommen. Und als er da in diesem Küstenort ankommt, wird er auch nicht gerade herzlich empfangen. Ja, die Bewohner dort verhalten sich erstmal unfreundlich oder zurückhaltend. Alleine so ein etwas wohlhabender Typ, Sam Daly, der gespielt wird von dem großartigen Kieran Hinz, der nimmt sich ihm an und ja, bringt ihn dann halt auch mit seiner Kutsche da zu dem Haus. Düst dann aber gleich ab. Das heißt, Arthur verbringt dann auch erstmal die Nacht da und sieht halt immer wieder auch auf dem Weg da zu dem Haus eine Frau in Schwarz, die da kurz erscheint und dann wieder verschwindet. Als er dann die Unterlagen sichtet und auch im Haus irgendwie das Haus erstmal abcheckt, bekommt er immer irgendwelche Visionen so aus der Vergangenheit, was da passiert ist mit der Frau bzw. Familie. Und ja, will eigentlich auch den örtlichen Polizisten davon berichten, die das Ganze aber auch, ja, die sich dem nicht so richtig annehmen, weil die ja ihm da nicht so den Glauben schenken über eine Frau, die da plötzlich auftaucht und verschwindet. Aber irgendwie just in der Situation, wo auf dem Polizeirevier am Start ist, gibt es halt drei Kinder, die da auftauchen. Und also die zwei Jungs haben ihre Schwester irgendwie im Schlepptau und die da stirbt, weil sie Lauge getrunken hat. Und das nimmt natürlich Kips zum Anlass, weitere Nachforschungen so zu den Geschehnissen ja, zu starten. Und was es dann mit dieser schwarzen, der Frau in Schwarz auf sich hat und ihre Familiengeschichte, das wird hier ja mit Schocksituationen ganz gut erzählt. Also es gibt so die klassischen Jumpscares, klassische Geistergeschichte, die für mich aber insgesamt gut funktioniert, vor allem auch wegen der Geschichte als solche. Ja, basiert nämlich auf dem Buch von Susan Hill. Das Ganze wurde auch in Form des Drehbuchs von Jane Goldman umgesetzt, die auch davor ein paar bekanntere Geschichten geschrieben hatte. Ja, also Kick-Ass hat sie das Drehbuch geschrieben oder X-Men Erste Entscheidung. Im selben Jahr, nee, zwei Jahre später zu dem Film hier hat sie auch das grandiose Drehbuch zu Kingsman Secret Service geschrieben. Und das merkt man dem Film halt auch an. Ja, Regie hat auch James Watkins geführt, der vorher auch schon mit Eden Lake sich einen Namen im Horrorgenre gemacht hat und im letzten Jahr Speak No Evil gedreht hatte. Und der ist, finde ich, grundsolide gemacht. Und auch die Schauspieler, ja. Also neben Daniel Radcliffe, ich hatte schon erwähnt, Kieran Hinz, Janet McTeer spielt hier mit. Die war zweimal Oscar nominiert, einmal für Tumbleweeds als in der Hauptrolle 2000 und für Nebenrolle in Albert Nobbs. Ja, die machen das alle, finde ich, echt, echt gut. Wie hast du den Film empfunden?
Ja, ich habe mich, jetzt konnte ich mich etwas von meiner Angst lösen und ich stimme dir da auf jeden Fall zu. Es ist ein sehr atmosphärischer Horrorfilm. Also allein das Setting mit diesem Haus, wie das landschaftlich gelegen ist in diesem Marschland, ist schon stilsicher gemacht. So, der Ort ist geil. Ich mag immer so Kleinstädte, die irgendwie so grummelig sind und Fremden gegenüber abweisen. Das ist ein Setting, das finde ich ziemlich gut. Die Darsteller sind hier Knaller, also für einen Horrorfilm kannst du es fast nicht besser hinkriegen. Also vor allem für so eine Art Horrorfilm, weil es ist ja auf dem Papier erstmal so ein Huibu-Jumpscare-Ding. Und dafür haben sie hier echt einen Cast zusammengesammelt, der schon stark ist, einen guten Regisseur geangelt. Das hat mir dafür, dass ich mit der Handlung als solches meistens nicht viel anfangen kann, schon ziemlich gut gefallen. Da war ich positiv überrascht. Mhm. Kann ich nicht anders sagen. Also da hätte ich viel schlimmer erwartet.
Ja, die Zahlen hatten dann auch irgendwie für sich gesprochen, wa? Rückblickend war das dann der erfolgreichste Horrorfilm aus UK der letzten 20 Jahre bis dato. Hatte $17 gekostet. Ich denke, ein grundsolides Budget für so eine Art von Film. Hat dann tatsächlich auch 129 Millionen eingespielt. Also der hat seine Rechnung definitiv gemacht.
Der hat $17 gekostet.
Habe ich gerade $17 gesagt? Genau, da hat dann der den Sohn spielt, sein Taschengeld über ein Jahr berappt, um diesen Film zu produzieren.
Haben sich alle eine Kugel Eis von gekauft und juhu.
Sehr schön. Ja, man sollte auch seine Notizen nicht nur lesen, sondern auch besser vielleicht sowas wie vorlesen. Ja, 17 Millionen waren es natürlich.
Das wäre der Hammer, wenn der $17 gekostet hätte. Naja, manche Horrorfilme waren so billig, also ja. Sahen zumindest so aus.
Ja, wir hatten ja in unserer Weihnachtsepisode, hatten wir doch auch Terrifier, ja. Und was der eben auch der erste Teil gekostet hat, ist ja auch lächerlich wenig. Zum Beispiel. Definitiv.
Ja, oder wenn man an sowas wie Paranormal Activity denkt,
Ja, oh ja, stimmt.
Das ist von $17 gar nicht mal so weit weg.
Hast du die Zahlen von Blair Witch Project der im Kopf? Der war wahrscheinlich auch so ähnlich, wa?
Ich glaube, 15.000 waren es oder 25. Also wahnsinnig wenig.
Ja, du kannst echt hohe Margen haben bei den Horrorfilmen.
Ja, zumal, aber da muss man sagen, bei diesen Filmen ist das auch wirklich unscharf, das komplett auszurechnen, weil da haben viele Leute, die normalerweise Geld gekostet hätten, haben das gratis gemacht, weil es Freunde und Verwandte und Bekannte waren. Ja, da kann man dann sagen, oh, der Film war aber so, so günstig. Wenn man den aber mit einem Studio gemacht hätte, wäre der doppelt so teuer geworden, weil man die Leute halt hätte bezahlen müssen.
Ja, klar.
Ja. Und wenn es dein eigenes Projekt ist, kostet der Regisseur schon mal nichts. Mhm. Und da sind halt alles Sachen, naja, das würde halt sonst ziemlich viel Geld beanspruchen.
Ja. Ja, ich habe sonst auch wieder nur Zahlen zum Film.
Ja, hau raus.
Dann hau ich die mal raus, ja. Der Film wird auch so in den Communities eher positiv gesehen. IMDb hat eine Durchschnittswertung von 6,4 bei einem Metascore von 62, was jetzt für einen Horrorfilm auch nicht so verkehrt ist. Letterboxd ist ein bisschen kritischer unterwegs, 2,9. Und ja, ich bin bei soliden 7 Punkten gelandet bei dem Film.
Ja, ich bin bei 6,5. Da sind wir ausnahmsweise wieder ein Stückchen auseinander, was bei mir aber auch einfach, glaube ich, nur daran liegt, dass ich mit diesen Geisterhorror-Sachen nicht so viel anfangen kann.
Na,
ich glaube, da müsste ich überlegen, aber bei den neueren Sachen ist da für mich die Speerspitze wahrscheinlich The Conjuring und das ist jetzt auch, glaube ich, kein 8-Punkte-Film bei mir.
Ah ja, ja, doch, der hat von mir 8 bekommen.
So, aber der geht irgendwie in eine ähnliche Richtung. Gute Darsteller, cooles Setting. Also kann man
ja, bei mir haben's
ein bisschen.
Verstehe ich voll. Bei mir haben es ja Horrorfilme auch prinzipiell schwer, weil ja, Machart oft die gleiche ist und den Schrecken zu erzeugen, indem einfach mal der Lautstärkeregler hochgedreht würde, find ich einfach billig. Und gibt's hier im Film halt auch ein bisschen, aber in einem angenehmen Maße. Und es ist halt vor allem die Geschichte, die hier wirken soll und das macht er gut.
Ja, genau. Das ist auch der Grund, warum der hier für mich funktioniert, weil normalerweise funktionieren diese Jumpscare-Dinger bei mir nahezu nicht. Ja, weil sie meistens weder Atmosphäre noch Geschichte liefern können, sondern einfach nur den Scare raushauen.
Na.
Ja, kommen wir. Ich habe eine grandios geile Überleitung.
Ja, sehr schön. Ich hatte mir auch kurz eine überlegt, aber die ist wahrscheinlich kacke. Von daher heraus. Nee.
Ich hab eine perfekte Überleitung, denn ich habe einen Film dabei. Der Autor Nigel Neal hat Die Frau in Schwarz geschrieben, aber nicht den du hast, sondern den von 1989.
Top.
Und der ist leider nicht von Hammer, sonst hätte man sich vielleicht den noch überlegen können. Aber der hat eine nahezu identische Geschichte. Ich habe den nicht gesehen, ich habe nur die Synopsis gelesen und die liest sich exakt genauso.
Ja, es ist ja auch, ich habe da auch nur dann gesehen, dass der auf dem gleichen Roman von Susan Hill basiert. Mhm. Ja, haben sie wahrscheinlich nur, wenn überhaupt, marginal was abgeändert fürs Drehbuch.
Ja, ich glaube, da würde ich auch mal reinschauen wollen irgendwann. Klingt gut. Genau.
Nigel Neal. Wenn man sieht, wie er sich schreibt, wirkt es ja gut, aber wenn man den Namen so nur im deutschen Gehörgang hört, dann klingt schon irgendwie ein bisschen bescheuert. Nigel Neal.
Und man würde ihn auch ganz anders aufschreiben.
Ja.
Naja. Und ich bringe hier was ganz Ungewöhnliches, nämlich den dritten Teil einer Reihe. Was ich aber auch gar nicht wusste bis zur Recherche.
Ich auch nicht.
Ich habe diesen Film ausschließlich genommen, weil das Poster geil ist und weil die Zusammenfassung klang so wie ein cooles, altes Science-Fiction-Hörbuch aus dem Radio. Und wir reden hier, der deutsche Filmtitel ist Das grüne Blut der Dämonen.
So bescheuert.
Der Titel ist komplett bekloppt. Ja. Originaltitel ist Quartermass and the Pit.
Mhm.
Wobei Quartermass hier quasi der Indiana Jones ist, nämlich der Wissenschaftler. und wir haben hier eine spannende Science-Fiction-Geschichte, was man bei Das grüne Blut der Dämonen jetzt nicht unbedingt vermuten würde.
Es ist so bescheuert.
Ja.
Man kann es nicht oft genug betonen.
Nee, wirklich nicht. Und auch hier haben wir jemanden, der als Regisseur, nämlich Roy Ward Baker, den würde ich schon als einen Veteranen ansehen. Der hat immerhin Don't Bother to Knock mit Marilyn Monroe gemacht, A Night to Remember, Scars of Dracula, das heißt, bei Hammer ist er auch durchaus ein bekannter Mensch gewesen. Und Nigel Neal hat diese ganze Quartermass-Story quasi zu verantworten. hat die mehrfach auch ja die Drehbücher adaptiert und hat auch Halloween 3 geschrieben. Das ist nun wirklich kein Kriterium, was man in seiner Vita haben will, aber bitte, ist drin. Ja, ich springe mal in die Handlung, denn die hat mich angezogen. Mhm. Die Zusammenfassung kriege ich jetzt gar nicht mehr voneinander, aber es finden halt Arbeiten in einer Londoner U-Bahn statt, in einer alten Station, die stillgelegt ist. Und da stoßen Arbeiter halt auf Skelettreste und vermuten erstmal, weil es ein großer Kopf ist, dass es Affen sind und ziehen dann halt Wissenschaftler hinzu und auch das Militär, weil sie irgendwann auf eine metallische Hülle stoßen und vermuten halt, dass es eine deutsche Fliegerbombe ist. Mhm. Und dann holen sie auch irgendwann noch ein Zweitrad ein und das ist dann der Raketenexperte Colonel Breen, den sie noch dazu ziehen. Und so hat man dann hier quasi den Professor Quatermass, der von Andrew Keir gespielt wird. Auch der war schon in Night to Remember und auch in Cleopatra zu sehen. Und seinen Kollegen Dr. Rooney, das ist James Donald, den kennt man aus Great Escape oder Bridgem River Kwai. Und also auch ein Schauspieler, der existiert und der eine ganz gute Vita hat, wenn man da mal durchscrollt. Und halt der Colonel Breen, das ist hier so das Dreiergespann, der wird dann gespielt von Julian Glover. Den kannte ich, wo du gerade Harry Potter erwähnt hast mit Daniel Radcliffe. Der ist die Stimme von Aragog, das ist die Spinne aus dem zweiten Teil. Der spielt aber auch in Indiana Jones 5, Indiana Jones 3 mit oder in Star Wars Episode 5 oder in Tar aus neuerer Zeit. Also auch der hat eine Vita, wo man gut durchscrollen kann, hat immer nur oft nur kleinere Rollen gespielt. Wie gesagt, die Stimme einer Spinne in Harry Potter ist jetzt nun wirklich nicht, aber es steht in seiner Vita. Ja, und die untersuchen jetzt hier diese vermeintliche Rakete und finden aber halt irgendwann einen Weg in das Innere dieses Metallkörpers und stellen fest, das ist gar keine Rakete, das ist ein Raumschiff und da drin finden sie so heuschreckenartige Aliens, die so ein bisschen aussehen wie, ja, urzeitlich oder zumindest vorangegangene Zeichnungen des Teufels und von Dämonen. Deswegen ist dieser deutsche Titel eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, rückblickend gar nicht so doof, weil das grüne Blut, es sind Malsianer, deswegen grün und Dämonen, weil sie halt wie Dämonen aussehen, die sich die Menschen früher mal vorgestellt haben. Trotzdem, wenn man den Titel liest, erwartet man einen anderen Film. Mhm. Ja, und ich muss den, auch wenn es ziemlich oder ein bisschen später passiert, aber den Twist will ich nicht sagen, aber diese Aliens und auch die das, was sie da finden, macht was mit den Menschen. Die drehen nämlich langsam aber sicher durch, wenn sie damit in Kontakt kommen. Und so versuchen diese Wissenschaftler und Militärs hier diesem Rätsel auf die Spur zu kommen und das Böse von der Welt zu tilgen. Fand ich als Prämisse erstmal geil, man findet ein UFO in der Londoner U-Bahn. Klang für mich, wie gesagt, wie so ein Hörbuch, mhm. Was man früher im Radio gehört hätte. Hatte ich richtig Bock drauf. Ja, war ich am Ende ein bisschen ernüchtert. Wie ging es dir da?
Oh, ich konnte mit dem Film eine Menge anfangen. Ich mag aber heute auch einfach diese 60er Jahre Science-Fiction-Dinger, die ich sonst eher aus den USA verortet hatte. Wo es auch eher ein bisschen brachialer vielleicht mit irgendwelchen Raumschiffen dann ging, mit für damalige Verhältnisse ziemlich geilen Effekten. Hier wird halt eher eine Geschichte erzählt, als dass man groß Effekte sieht. Mal so ein bisschen dann vielleicht zwischendurch mit dem Raumschiff und den Aliens. Aber hier hat mir einfach sehr gut gefallen, was dann eben, wie es gesellschaftlich gesehen wird, ja, oder wie die Masse sich dann verhält, die dann natürlich total neugierig ist und unbedingt in die U-Bahn rein will. Und die Polizei auch gar nicht so viel irgendwie abhält, ja, aber es dann eben da unter den Menschen Konflikt gibt, wie sich jetzt dazu verhalten werden soll. Das fand ich ziemlich cool inszeniert und gezeigt.
Ja, ich konnte mit der grundsätzlichen Handlung auch was anfangen. Bei mir war es die Erwartungshaltung.
Ah ja, okay.
Ich habe die Zusammenfassung gelesen, das Poster gesehen und habe gedacht, okay, das wären 9 bis 10 ja. Punkte bei mir.
Ja, lustig. Ich hatte wir hatten ja gequatscht, ne? Und war klar, okay, cool, wir nehmen als nächstes einfach Hammer Film Productions und ich hatte mir den Film gegriffen, gar nicht in Erwartung, den zu besprechen, sondern vielmehr, weil es eben die Nummer 1 aus dieser Hammer-Film-Anolis-Mediabook-Reihe war und ich den nicht kannte und einfach Bock hatte, mich da einzustimmen und auch aufgrund des deutschen Titels natürlich was anderes erwartet hatte und dann auch einfach positiv davon überrascht war, dass es eben eher Richtung Science-Fiction geht. Also bei mir war es, glaube ich, im Gegensatz zu dir genau umgedreht, ja, dass ich da mit einer klaren Erwartungshaltung ran bin und letztendlich dann, ja, positiv überrascht war, was bei rauskam.
Ja, das ist doch gut. Das hätte ich mir auch gewünscht, weil bin ich mal wieder an meiner Erwartung und der Geilheit auf was richtig Gutes gescheitert. Ja. Aber okay, das passiert manchmal. Nichtsdestotrotz ist das natürlich kein schlechter Film. Was ich bisher, glaube ich, zu jedem sagen konnte, die wir bisher besprochen haben. Mhm. Das hier muss man wirklich mögen. Also ich kann mir vorstellen, dass es Menschen gibt, die gucken sich das an und sagen, okay, boah, ist das langweilig, hier passiert ja gar nichts. Ja. Wie albern sehen denn diese Viecher aus und was verstehe ich nicht? 2 Punkte.
Ja, das hat man aber, glaube ich, mittlerweile dann vielleicht bei vielen Hammer-Filmen. Nicht bei allen, aber bei vielen. Ja, da muss man sich einfach drauf einlassen. Man tut sich, glaube ich, schon immer was Gutes, wenn man versucht, die Filme zu gucken mit einer Brille auf, die einfach in die damalige Zeit passt. Ja, also da ich glaube, hier kann man sich ganz gut eine Hornbrille aufziehen, um dann Verständnis für diesen Film zu haben.
Ja. Und hier hätten wir fast ein Wiedersehen mit Andrew Morell gehabt, der in Cash on Demand den Antagonisten gespielt hat. Er sollte nämlich Quatermass hier auch wieder spielen, denn er hat ihn in dem ersten Teil von 58 gespielt, aber leider hat er abgesagt. Hätte ich wirklich gerne nochmal gesehen, den Herrn, aber gut. Der war vermeintlich, wurde er dann da schon teurer. Da konnte man nämlich mal sehen, dass Hammer sich langsam entwickelt hatte. Wir waren eben bei der Mumie, glaube ich, bei 125.000 Pfund.
Genau.
Sowas und sind hier jetzt schon bei 275.000 Pfund. Der ist jetzt zwar auch 6 Jahre später, nämlich 67, aber die Inflation war, glaube ich, damals nicht so krass.
Ich hoffe nicht.
Der war einfach schon teurer, auch weil er ein paar Effekte drin hatte und mit seinen 97 Minuten auch noch mal einen ganzen Schlag länger ist als der handelsübliche 80-minütige Hammerfilm, den man so kennt, oder 80 bis 90, wo sie sich meistens bewegen. Und ja, das ist ein spannendes Ding. In Amerika kam der von 20th Century Fox raus, aber auch da unter einem anderen Titel, nämlich 5 Million Years to Earth. Da haben sie ihn dann mal umbenannt. Ja, und das hier ist witzigerweise der einzige Quatermass-Film, den der Schreiber Nigel Neal auch wirklich mag. Mit den anderen beiden hatte er so seine Probleme. Ja. So viel würde ich dazu erstmal verraten. Ich würde den jetzt Leuten, die ein Herz für 50er, 60er Sci-Fi haben, ans Herz legen wollen. Wer sich da nicht reinversetzen kann, sollte da auch die Finger von lassen. Weil der wird sich hier vermutlich langweilen.
Ja, weiß ich gar nicht. Also, ich fand es halt, ne, mit den, ich sag mal, unterschiedlichen Sichtweisen und den Konflikten, die da entstanden sind, der Menschenmasse, fand ich es eigentlich auch schon interessant genug. Also nicht, dass es durch den ganzen Film trägt und es kommt auch nicht die ganze Zeit vor, aber der hat schon noch ein paar andere Aspekte als nur die reinen Science-Fiction-Sachen.
Ja, auf jeden Fall. Aber wenn man es nicht schafft, den durch die Brille der Zeit zu sehen.
Ja, der ist schon ein bisschen oldschool mittlerweile.
Da, glaube ich, ist ähnlich wie bei die Mumie, da muss man schon ein bisschen Herz dafür mitbringen.
Ja.
Oder zumindest eine rosarote Brille.
Schadet bei den Hammerfilmen prinzipiell. Oder bei vielen halt sowieso, aber auch nicht.
Yes. Sollte man eigentlich immer machen, aber der bei dem hier noch ein bisschen mehr.
Also hier merkt man auch wieder, ja, 100% alles im Studio gedreht. Ich mag das ja auch. Ich kann einfach damit so viel anfangen. Ja, ich gucke deswegen auch total gerne mir irgendwelche, kommt nicht häufig vor, aber ab und zu mal irgendein Shaw Brothers Titel, ja, Kung Fu Action, auch weitestgehend in der Studiokulisse, wo dann mit viel Liebe dann einfach mal was hochgezogen wurde. Also das merkt man, finde ich, wenn man einfach ein paar Filme in der Machart gesehen hat. Und ich kann den einfach, ich mag das. Ich fühle mich da wohl.
Ja, man sieht es hier auch an vielen Stellen, wenn man in so Büros ist, wo man denkt, so, das ist ein Set, das hat $40 gekostet oder 40 Pfund. Also, aber ja, es ist halt ein Highlight. Und wir haben da beide ein Herz für. Ja, Shaw Brothers hast du ja gerade schon erwähnt. Auch da schlägt ja unser Herz gemeinsam für. Und ich finde, der Film macht hier ein paar Dinge richtig. Wie gesagt, bei mir war's leider die vermaledeite Erwartungshaltung. Aber der kommt allgemein hin ganz gut weg. Der ist bei IMDb bei 7,0, hat keinen Metascore und hat bei Letterboxd bei dem Pendant nämlich bei 3,5. Und bei mir geht er leider nur mit einer 6,5 nach Hause.
Ah ja, naja. Ja, da bin ich schon ein bisschen mit dem Abstand. Ich bin bei einer 7,5 gelandet.
Naja, aber ein Punkt, das ist okay. Das könnte schlimmer sein.
Ja. Ich bin mal
Mal
gespannt,
gucken,
wie
ob wir
du
das beim
den
letzten
nächsten,
hinkriegen.
ja genau, letzter Film, diesmal eine ungerade Zahl, hat man einfach so abgestimmt, weil ich mir gedacht habe, okay, die Frau in Schwarz ist für mich ganz guter Repräsentant der neuen Hammer-Filmzeit und den kannte ich schon. Ich will aber auch irgendwie nochmal was Neues sehen und wollte aber nicht einfach so Teil 2 bringen. Ja, die Rede ist nämlich von Die Frau in Schwarz 2 mit dem Zusatztitel Engel des Todes. Wobei hier gibt es auch mal im Originaltitel ja einen Zusatz: The Woman in Black 2, Angel of Death.
Das ist doch ein Slayer-Song. Der
Ja.
Titel gebührt doch jemand anderem.
Stimmt, gab bestimmt zuerst einen Slayer-Song und dann hat sich Tom Harper als Regisseur gefunden und gesagt, okay, ey, daraus machen wir jetzt 2 Jahre später einen Film. Gar nicht so sehr auf der Volkswelle schwimmt, ja, weil viel Geld übrig geblieben ist von Teil 1, sondern weil es den Slayer-Song gab. Auf jeden Fall.
Genau. Ist verwunderlich, dass man den genommen hat, weil Engel des oder Angel of Death war ja eigentlich Mengele in
Ja,
Auschwitz.
stimmt,
So,
ja.
das ist ja eigentlich sein. Deswegen ja, der Slayer-Song geht ja auch darüber.
Ja.
Deswegen schon überraschend, den Titel zu nehmen.
Ja, es gibt zwar eine Anknüpfung zu der Zeit, wo er spielt, aber sonst hat er nichts mit Mengele zu tun.
Nee, kommt selten vor.
Spielt nämlich 1941 während des Zweiten Weltkrieges. Ja, bekannterweise haben die Deutschen unglaublich viel Sprengstoff aus der Luft auf London niederprasseln lassen. Und aus dieser schlimmen Situation heraus bekommt die Lehrerin Eve Parkins, die gespielt wird von Phoebe Fox, ja, einfach die Möglichkeit, mit einigen Kindern aus ihrer Schulklasse aufs Land zu flüchten. Du lächelst so vor dich hin, Dennis.
Ja, weil gerade hatte ich die Fliegerbombe im U-Bahn-Schacht
Stimmt.
und jetzt also ich glaube langsam daran, dass das ein Hammer Extended Universe hier ist, weil irgendwie hängt alles so ein bisschen in
Ja.
irgendwelchen kleinen Details immer zusammen. Ganz spannend.
Ich glaube, das ist jetzt die exklusive Erkenntnis in dieser Podcast-Folge. Ja, wir dachten, okay, wir erwähnen nur Tatsachen, die schon auch irgendwie alle bekannt sind, aber ich glaube, du hast gerade die Metaebene ans Tageslicht gebracht.
Wenn das mal rauskommt, das wäre fantastisch. 300 Filme, die zusammenhängen. Das wäre so geil.
Ja, also Lehrerin und Kiddies sich in Sicherheit bringend, fahren sie zu einem Küstenort. Ja, und dieser Küstenort, Crescent Gifford, den kennen wir schon aus Teil 1, ist nämlich derselbe Ort, wo die Story 40 Jahre zuvor eben die Frau in Schwarz gezeigt hat. Und es hier auch natürlich eine Frau in Schwarz gibt, die aber eine andere ist. Und ja, die vor allem Eve Parkins dann erlebt, weil die kommen da dann auch natürlich in dieser Villa auf diesem, wie heißt, in diesem Marschland, irgendwas mit Il war es, genau, zum Il Marschhaus, ja, da an, ziemlich runtergekommen über die Jahrzehnte, weil unbewohnt, und der löst erstmal keine Glücksgefühle aus, obwohl sie da in vermeintlicher Sicherheit sind, weil eben so viel runtergekommen ist. Findet sich dann ein gemeinsamer Schlafsaal für die Kiddies und naja, gibt halt aber keine andere Möglichkeit, irgendwo anders unterzukommen.
Sie hat dann in der ersten Nacht auch erstmal einen Albtraum, ja, wo sie träumt, dass ihr bei der Geburt des Kindes das erstmal weggenommen wird, weil sie einfach noch viel zu jung dafür war. Und ja, wach wird und irgendwelchen Geräuschen im Nebenhaus, im Nebengebäude versucht nachzugehen. Und ja, da ne, schon erste ähnliche Situationen aufkommen, wie wir sie vom ersten Teil her kennen. Ja, sie stellt dann Nachforschungen an. Hier halt noch viel, viel mehr auch die Interaktion mit den Kiddies, weil da gibt es einen Jungen, dem sie sich besonders annimmt, der seit dem Tod durch den Fliegerbombenhagel seiner Eltern nämlich waise ist und ja, viel Zeit mit Malen verbringt, aber leider eben von seinen Mitschülern auch gemobbt wird, die ihn dann irgendwie auch in so ein Zimmer locken und ihn da einsperren und er da auch die Frau in Schwarz wahrnimmt und naja, sich dann auch immer wieder in seinen Zeichnungen sich was niederschlägt. Und wer hier die Frau in Schwarz ist, das will ich überhaupt nicht vorwegnehmen, natürlich. Ja, auch hier wieder ja, einfach.
Das ist brillant.
Auch hier einfach wieder Gruselgeschichte, so wie beim ersten Teil. Achso, ich habe eine Sache unterschlagen, die ich noch erwähnen wollte. Ja, während der Zugfahrt von London zu dem Marschland lernt Eve Parkins Harry Burnstow kennen, der sich als Pilot ausgibt, der British Navy, der gespielt wird von Jeremy Irvine, den kann man kennen als Hauptrolle in Gefährten, also im Original War Horse von 2011, 3 Jahre vorher. Da hat ja Regie Steven Spielberg nämlich geführt. Oder man kann ihn vielleicht auch kennen aus dem zweiten Film Mamma Mia. Ja, Mamma Mia, Here We Go Again. Ist jetzt jedenfalls kein unbekanntes Gesicht. Und die lernen sich während der Zugfahrt kennen. Und ja, in dem Film hier gibt es also auch noch eine kleine Liebesgeschichte zu sehen, um da ein bisschen mehr Abwechslung reinzubringen, vielleicht zum ersten. Und ich hatte mit Schlimmstem gerechnet, ja. War dann aber, ist jetzt kein Meisterwerk, fand den aber grundsolide gemacht. Wie erging es dir, Dennis, beim Gucken?
So, jetzt sind wir auseinander. Das ist doch toll.
Sehr schön.
Ein bisschen Unfriede am Ende. Nee, gar nicht so schlimm. Ja, dolle fand ich ihn nicht. Was aber auch primär daran liegt, dass ich hier halt die geilen Darsteller nicht habe. Sondern, also mit ihr konnte ich ja noch gut leben. Aber mit Private Lappengesicht konnte ich jetzt nicht so viel anfangen. Und auch da hat sich dann irgendwann der Plot halt so gedreht, dass das alles irgendwie so ein bisschen voreinander passte. Die Atmosphäre hat er schon in Teilen noch, aber irgendwie kam da für mich auch kein Grusel, sondern eher so ein bisschen Müdigkeit oder Langeweile auf. Weil so richtig gruselig ist er eigentlich nicht.
Nee, das stimmt. Da hat der Erste das schon geschickter gemacht, ganz klar.
Ja, da hat der Erste schon deutlich mehr abgerissen. Dementsprechend bin ich ja auch, ich zerreiß den jetzt nicht katastrophal, aber ich bin jetzt auch unterm Durchschnitt, würde ich sagen.
Ah ja, aber auf jeden Fall eine kleine Abweichung. Ja, ich finde, hier merkt man schon, dass der handwerklich solide gemacht wurde. Ja, also ich hatte erwähnt, Regie hat hier Tom Harper geführt. Der hatte sich ja vor allem Namen auch gemacht, aktuell mit ein paar Episoden zu Peaky Blinders. Hat man auch gemerkt, weil hier Helen McCrory nämlich auch mitspielt, die ja auch ein bekanntes Gesicht bei Peaky Blinders ist. Die spielt ja die Schwester von der Gang. Und ja, Tom Harper auch dann in einem Film, der dieses Jahr erscheint, dann Regie geführt hat. Überraschung, Überraschung, Peaky Blinders, der Film kommt nämlich raus.
Ach ja, stimmt, da war was.
Da hat er die Hauptrolle gespielt. Na, lustig finde ich halt auch die Querverbindung von Helen McCrory. Die hat nämlich in Harry Potter in den späteren Filmen die Narcissa Malfoy gespielt. Also genau. wir haben einfach viele Metaebenen irgendwie in dieser. Yep. Hattest du eigentlich Gefährten geguckt? Also War Horse?
Nee, okay. Ich habe den Trailer damals im Kino gesehen und habe mir gedacht, darum musst du den größtmöglichsten Bogen deines Lebens machen.
Ich fand den ja nicht so schlimm, aber es war schon echt so ein Ding, wo man nicht dachte, okay, das ist jetzt der Name Steven Spielberg, der wohl versucht wird, so einen Film in den Vordergrund zu preschen, zu drücken.
Ja, preschen, ja, also nee. Ich glaube, wenn, das wird das der letzte, den ich irgendwann mal sehe aus der Vita, weil ei. Möchte keine Lasagne im Krieg sehen.
Ja, gibt kaum Trivia Facts. Ich hatte gesehen, dass es drei Filme werden sollten. Ich glaube nicht, dass da ein dritter Film kommen wird. So 10 Jahre schon her. War ein Erfolg, aber bei weitem nicht der Erfolg, den der erste mit sich gebracht hat. Ja, wir reden hier über ein Budget von 15 Millionen Dollar. Was, glaube ich, auch, das mochte ich hier bei dem Film, eben auch, dass du Szenen aus dem Zweiten Weltkrieg gesehen hast. Also ich fand so das Setting schon ganz cool auch gemacht, was die Weltkriegsszenarien betrifft, auch die Bombardierung aus der Luft von London. Sieht man jetzt nicht so wahnsinnig viel, aber das, was man sieht, ist ganz cool. Hat letztendlich bei 15 Millionen Dollar Budget 49 eingespielt, also ein bisschen Plus blieb bei hängen, wenn man noch irgendwelche Marketinggeschichten abzieht. Ja, das Ding hat es hier in Deutschland auch auf Blu-ray rausgebracht, also kann man sich
kaufen. Man sieht auf jeden Fall, wenn man den Film zu Ende geschaut hat, weiß man auf jeden Fall, dass sie einen dritten Teil vorhatten.
Ja, das stimmt.
Es gibt Anhaltspunkte.
Ja, aber wenn man die Wertungen als Grundlage nehmen würde, dann bleibt da nicht so viel Hoffnung, weil die Leute bei IMDb bei einer Durchschnittswertung von 4,8 gelandet sind. Der Metascore ist auch nochmal ein bisschen schlechter bei 42. Vor allem die Letterboxd-Community sieht den Film gerade mal bei 2,1 von 5. Da bin ich irgendwie ein bisschen wohlgestimmter, ja. Ich fand ihn grundsolide und bin bei einer glatten 5 von 10 Punkten gelandet. War positiv überrascht, als ich ursprünglich dachte, ich krieg ziemlich im Müll zu sehen und fand es aber solide.
Dann sind wir ja doch gar nicht so weit auseinander. Ich bin bei 4 Punkten.
Ja, geht doch.
Ich hätte erwartet, dass du hier so bei 6,5
oder genau.
So
8 Punkte! Nur wenig schlechter als Vertraue keinem Fremden.
Ja, genau. Mein neuer Lieblingsfilm mit meinem Letterboxd-Profilbild. Ja, nee, dann sind wir da gar nicht so weit auseinander. Das ist doch schön. Dann sind wir ja doch noch. Da sind wir hier sehr versöhnlich durchgegangen.
Ja.
Eigentlich wie immer, ne?
Ja. Wir schwimmen halt auf einer Wellenlänge. Ist doch schön, dass wir das zusammen machen. Ja, ich bin aber echt gespannt. Wir haben natürlich mal wieder eine Top 3 uns ausgedacht. Achso, die machen wir zuerst, oder? Weil es ja thematisch passt.
Genau. Ja, was haben wir denn da? Erzähl doch mal.
Ja, wir haben uns überlegt, ja. Gibt halt so ein paar Koryphäen, die durch Hammer-Films sich etabliert haben und eine davon ist natürlich Christopher Lee. Und wir dachten, okay, der hat so viele Filme in seiner Vita, lass uns mal versuchen, das auf unsere Top 3, egal ob Hammer oder was anderes, runterzubrechen. Und da bin ich echt sehr gespannt, welche Filme du mit Christopher Lee gesehen hast und welche da in deiner Top 3 mit seinen Rollen sind.
Ja, soll ich mal anfangen?
Ja, gerne.
Ja, auf Platz 3 habe ich einen Klassiker des Folk-Horrors. Nämlich The Wicker Man. Und da spielt Christopher Lee den Lord Summer Isle, der quasi der, ich will nicht sagen der Chef des Ganzen ist, aber irgendwie schon. Und wer den Film nicht kennt, aber Midsommar mochte, kann dem mal eine Chance geben. Bitte guckt euch nicht das unsägliche Remake mit Nicolas Cage an.
Das kann ich unterschreiben. Ja.
Und da fand ich Christopher Lee schon ziemlich, ziemlich cool. Ist auch in Summe ein geiler Film. Das ist meine 3.
Cool. Ja, ich liebe Star Wars, aber Episode 1 bis 3 hat es immer deutlich, deutlich schwerer als gegenüber Episode 4 bis 6. Ich glaube, das geht nicht nur mir so, sondern ganz, ganz vielen anderen. Mhm. Aber ja, ein paar Sachen gibt es, die für mich dann die Trilogie doch durchaus guckbar machen. Und dazu zählt natürlich ein Christopher Lee in einer typischen Bösewichtrolle. Ich finde, wie er hier Count Dooku vor allem in Episode 2 spielt, großartig. Deswegen, ja, auf meiner, in meiner, ab Platz 3 Star Wars Episode 2 Angriff der Klonkrieger von 2002.
Also Count Dooku oder Darth Tyrannus, wie er ja dann noch heißt, was ein super geiler Name einfach ist, liebe ich auch sehr in die Rolle. Finde ich großartig. Hätte ich gerne viel mehr von gesehen. Fand es auch schön, dass das nochmal in, es war irgendein Nachklapp dieser Star Wars Serien, ich weiß gar nicht, ob es Visions war. Irgendwo spielt er auf jeden Fall, Tales from the Jedi, da gibt es eine Episode.
Ah ja, okay.
Mit Count Dooku noch und fand ich toll, mag die Rolle sehr. Mhm. So, bei mir auf Platz 2 ist was man vielleicht nicht erwartet. Aber die meisten Leute mögen diesen James-Bond-Film nicht.
Ah, ja.
Nämlich Der Mann mit dem goldenen Colt. Und da spielt Christopher Lee den Antagonisten Scaramanga. Ich mag den Film sehr. Ich mag den, glaube ich, mehr als alle in meiner Letterboxd-Bubble. Mhm. Und ich fand ihn als Antagonisten einfach fantastisch. Deswegen.
Sehr schön. Ich freue mich, dass du diesen Film bringst, weil der knapp bei mir rausgeflogen ist. Der wäre sonst auch in meiner Top 3 gewesen. Ja. Ich glaube, eine seiner größten Rollen und wahrscheinlich kennen viele, viele ihn halt vor allem aufgrund dieser Rolle. Er spielt Saruman in Der Herr der Ringe und hier vor allem Teil 2, die zwei Türme. Ich kann mir Herr der Ringe ohne Christopher Lee überhaupt nicht vorstellen.
Ja, das passt ja perfekt, denn das ist bei mir die 1.
Ja.
Denn ich habe die Herr-der-Ringe-Filme gerade gesehen und sie wird mich dafür töten, aber ich muss diese Geschichte einfach erzählen. Wir haben die Filme, eigentlich guckt man die jetzt zu Weihnachten, aber es war eigentlich gar nicht geplant. Und irgendwann standen wir abends vorm Spiegel, stand ich mit meiner Freundin und sie ist ein riesen Herr-der-Ringe-Fan, was sie umso cooler macht. Und wollte sie sich das Gesicht eincremen und hat sich eine weiße Hand ins Gesicht gemacht damit, hat mich angeguckt und hat gesagt, Saruman. Und ich hab mich nicht mehr eingekriegt vor Lachen und habe gesagt, okay, wir gucken jetzt Herr-der-Ringe, es hat keinen Zweck. Und ich habe sie dafür so gefeiert und deswegen haben wir die jetzt gerade neu gesichtet, sind jetzt vorgestern fertig geworden mit den drei Teilen. Und ja, Christopher Lee als Saruman ist einfach fantastisch.
Cool.
Meine 1 und sorry für die Geschichte.
Ich feiere sie auf jeden Fall. Liebe Grüße unbekannterweise. Ich würde es auch, ja auch feiern, wenn sie einmal im Jahr jetzt sich eine Livia-Hand ins Gesicht klatscht und ihr dann ständig Herr der Ringe gucken müsst.
Das finde ich auch gut.
Gibt schlechtere Filme.
Definitiv.
Ja, apropos gute Filme, du hast ihn auch schon genannt. Bei mir ist The Wicker Man auf Platz 1. Ich liebe einfach diesen Film. Es ist einer meiner Lieblingsfilme. Das ist so eine abgefahrene Genremischung. Und ja, vielleicht nicht die allergrößte Rolle von Christopher Lee, aber einfach mehr als nur souverän hier gespielt. Du hast ihn ja schon genannt als Lord Summer Isle. Ja, um Summer Isle geht's da in dem Film. Ja, du hast eigentlich schon alles gesagt. Ich kann nur ergänzen. Ich liebe den Film. Für mich Pflichtprogramm. Zieht euch den unbedingt rein. Und da gibt es jetzt zum Glück auch schon seit mehreren Jahren den sogenannten Final Cut, weil der Regisseur sich mit dem Film leider im übertragenen Sinne total die Finger verbrannt hat und danach auch einfach nicht mehr im Filmgeschäft groß was reißen konnte. Und über die Jahre hinweg aber zum Glück auch immer wieder was aufgetaucht ist und der Film vervollständigt werden konnte, so wie der Regisseur sich das also ansatzweise vervollständigt werden konnte, so wie sich der Regisseur das vorgestellt hatte. Mhm. Und ganz klare Empfehlung. Zum Glück, ja, kann man hier auch gar nicht auf eine deutsche Synchro ausweichen, die den Film, finde ich, wahrscheinlich im höchsten Maße verfremden würde, sondern es gibt den halt höchstens in OMU. Und ja, ich liebe den. The Wicker Man. Ja. Danke auch an Christopher Lee einfach an der Stelle, der mittlerweile ja verstorben ist, ja. Also.
Ja. Und auch da, der ist ja einfach eine geile Persönlichkeit. Der auch, passt ja auch zu Saruman, der war einer der einzige im Cast, der Tolkien persönlich getroffen hatte noch. Und der war einfach so cool. Und auch da gerade noch halb gesehen, er spielt halt in Gremlins 2 noch eine Nebenrolle als Dr. Katheter und so ein Kram. Also der hat so viel wahnsinnig tolles Zeug gemacht. Das ist so ein geiler Schauspieler. Und so ein witziger Typ einfach, der sich für nichts zu schade war, so viel gespielt hat und so viele legendäre Rollen kreiert hat. Also den hängt man, glaube ich, immer ein bisschen zu niedrig.
Ja. Weißt du,
das ist schon ein Highlight. Ist
cool, dass wir darüber quatschen. Ganz kurz gefragt, weißt du, ob der irgendwelche Komödien auch gemacht hat? Weil ich glaube, der kann auch richtig gut, also er funktionierte wahrscheinlich auch richtig gut in Komödien, aber Kenner fällt da gar nichts spontan ein mit ihm.
Ne, würde mir so spontan auch nicht einfallen, aber ich könnte mir den in so einer Leslie Nielsen-Manier vorstellen, dass er etwas total Bescheuertes, aber ernst spielt. Ja,
genau.
Weil irgendwie wird das passen.
Ja, falls unter den Zuhörenden zufällig jemand eine Komödie kennt, wo Christopher Lee mitspielt, ja, und die Komödie auch, ja gut, sie kann nur lustig sein, wenn er mitmacht, dann gerne uns informieren und kommentieren. Sind wir natürlich gespannt drauf.
Ja, definitiv. Ja, weil wir mit einer Top 3 irgendwie nicht zufrieden waren jetzt als beim Auftakt und mal einfach mal ein bisschen was anders machen wollen, oder das heißt anders machen wollen, aber weil es sich anbietet und es irgendwie gerade mehrere raushauen, habe da sowieso Bock drauf, machen wir noch eine Top 5. Wir hatten zu der Weihnachtsepisode eine Top 5 unserer Lieblingsfilme des jetzt letzten Jahres und jetzt bringen wir eine Top 5 der meist erwartetsten Filme für dieses Jahr 2025. Oh, ja. Ja, weil wir da so schön im Wechsel waren, würde ich doch da glatt mal einsteigen mit einem Film, bei dem ich gar nicht mal so genau weiß, wie doll ich mich darauf freuen soll. Ich bete einfach, dass er gut wird. Der kommt am 9.10. raus und das ist Tron Ares. Mhm. Ich mag die Tron-Filme eigentlich und ich hoffe, dass der sich hier nicht ganz so CG und Sci-Fi-mäßig durch die Decke schraubt, sondern das Ganze ein bisschen simpler und 2D eher hält, als da komplett auszurasten. Bin noch guter Hoffnung. Ich habe auch noch nichts dazu gesehen, wie das Ganze optisch sein soll. Ich hoffe, das wird was.
Okay. Ja, du hast meinen Top 5 schon genannt. Ich bin ja wahnsinnig gespannt. Weniger inhaltlich auf Frankenstein, aber vielmehr, wie es Guillermo del Toro wahrscheinlich wieder grandios umsetzen wird. Also ich glaube, da können wir uns auf was Bildgewaltiges und dann doch wieder auch wahnsinnig gut Erzähltes gefasst machen.
Ja, ich freue mich, dass du den genommen hast, denn darauf habe ich spekuliert.
Sehr gut.
Ich habe hier nämlich so ein bisschen die ganz großen Plakativen rausgelassen.
Ja.
Musste aber jetzt am Ende nochmal umschwenken, nämlich für meinen Platz 4, weil da habe ich erst vor ein paar Tagen erfahren, dass der doch schon dieses Jahr kommen soll, und zwar Predator Badlands.
Ah ja.
Mhm. Ich der kommt am 6.11. Ich fand den letzten Teil mit Prey ziemlich stark. Und wenn jetzt dann, ich mochte auch Predators, Predator Upgrade, so ja, muss ich genau sagen. Predators war ja der von Nimrod Antal da auf dem Predator Planet. Auch den fand ich nicht so kacke wie viele.
Ja, von Rodriguez.
Also ich bin da.
Der war okay, ja. Wurde auch dann wieder positiv überrascht von Predator Upgrade. Der war einfach, ja so wie man sich in 80er-Jahre-Actioner vorgestellt hat.
Ja, der war halt doof, aber unterhaltsam.
Genau, also, absolut. Ja. Und Prey war wirklich ein Überraschungsding für mich.
Genau.
Ja.
Und auch Badlands freue ich mich drauf. Ich habe Bock drauf.
Cool.
Wie ein guter November.
Ja, bei mir ist es ein Ding, was gerade in aller Munde ist, weil der Trailer analysiert wurde ohne Ende und viele Fans Cillian Murphy ausfindig gemacht haben, der im ersten Teil die Hauptrolle spielt und jetzt hier als Zombie wohl entdeckt wurde.
Er wurde schon widerlegt.
Wurde schon widerlegt, ja. Alles klar, gut zu wissen. Schade,
Ist ein anderer Darsteller, aber der sieht dem echt ähnlich.
Ja. Die Rede ist hier von 28 Years Later, ja, nicht nur Wochen oder Monate, jetzt sind es Jahre. Danny Boyle hat mal wieder Regie geführt. Ich weiß gar nicht, ich glaube, beim zweiten hat er auch Regie geführt, ne? Also zumindest beim ersten. Mhm. Der kommt am 19.06. Achso, zu Frankenstein hatte ich gar nicht das Release-Datum gesagt, weil es das noch gar nicht bekannt ist. Also soll irgendwann 2025 kommen. Genau, hier ist es schon bekannt. Mal gucken, ob es verschoben wird oder nicht. Danny Boyle, 28 Years Later. Ich freue mich sehr darauf.
Ja, 28 Weeks Later war nicht mehr von Danny Boyle, der war von Juan Carlos Fresnadillo. Ja, aber jetzt wieder Danny Boyle und natürlich auch als Writer Alex Garland. Das muss man einfach erwähnen. Mm. Mich hat der Trailer leider nicht begeistert. Sorry, Rico. Ich weiß, das macht dich traurig, aber ich gucke mir natürlich trotzdem an. Ich hoffe trotzdem auf einen geilen Film. Jo, Das ist auf jeden Fall ein guter Pick. Den habe ich nämlich auch bewusst rausgelassen, weil ich wusste, der kommt.
Ja, ist so ziemlich offensichtlich. Ich bin mal gespannt, ob jemand von uns Avatar 3 bringt. Also ich nicht, so viel verrate ich.
Ja, da spoilere ich auch nicht. Ich habe auf dem dritten Platz etwas, was mir erst in der Recherche aufgefallen ist, auf das ich mich jetzt aber seitdem riesig freue. Der Film heißt Sinners und ist von Ryan Coogler, also dem Black Panther Regisseur oder Fruitvale Station. Und es ist ein Horrorfilm und der ist aber gut besetzt. Da haben wir nämlich Hayley Steinfeld, Michael B. Jordan und Jack O'Connell, den die meisten aus The Boys wahrscheinlich kennen, jetzt gerade. Also ein sehr guter Cast für einen Horrorfilm. Ryan Coogler macht eigentlich auch guten Stoff. Ich bin sehr gespannt. Kommt am 17.04. raus. Habe ich starke Lust drauf. Der wird es aber aufgrund meines Platz 2, der später kommt, schwer haben, wahrscheinlich da großartig präsent zu sein in den Medien.
Ich bin ja sowieso erst über die Recherche jetzt auf die Filme gestolpert. Von daher dank Dennis für den Vorschlag. Da konnte man sich schon mal einen groben Überblick verschaffen, was anläuft. Und ich bin auch ein bisschen vor allem habe mich inspirieren lassen von Regisseuren, die ich sehr schätze. Ja, und unter anderem schätze ich wahnsinnig Yorgos Lanthimos. Und dessen neuer Film soll am 5.11. in die Kinos kommen. Bogonia, ja. Soll ein Remake eines Films aus Südkorea sein, aber die Genremischung Dark Comedy und Sci-Fi macht mich natürlich mega gespannt und vor allem die Besetzung mit Emma Stone, Jesse Plemons und Willem Dafoe, da freue ich mich schon wahnsinnig drauf.
Was hat der Mann eigentlich aktuell für einen Output?
Krass, war.
Letztes Jahr 2 Filme, jetzt schon wieder.
Ja.
Respekt. Und Emma Stone all over again.
Ja, Mann.
Das ist gut. Ja, ich habe schon erwähnt, mein Platz 2 kommt ebenfalls am 17.04. raus, genau wie Sinners. Und das ist auch ein Film, auf den freuen sich sehr viele Leute. Der wurde auch schon verschoben. Kommt aber jetzt wohl tatsächlich. In der Hauptrolle haben wir Robert Pattinson. Auf dem Regiestuhl Bong Joon-ho. Es ist Mickey 17. Ein Sci-Fi-Film vom Parasite Schöpfer. Ja, da werden ziemlich viele relativ heiß drauf sein, mich inklusive. Ja. Parasite war für mich ja ein Meisterwerk. Ich hoffe, das haben wir hier auch, denn ich bin dem Herrn Pattinson seit seinen letzteren Rollen, die ich gesehen habe von ihm, wie Good Time oder auch The Batman, gar nicht mehr abgeneigt. Hab Bock drauf.
Ja. Definitiv. Der Kinos sind ja im Moment geflutet von dem Trailer. Ja.
Jo. Habe ich noch nicht gesehen.
Ah, krass, okay. Ja, ich, wir hatten diesen Regisseur in unserer Troma-Folge. Die Rede ist, von James Gunn.
Ah.
Und ich hatte in der Ankündigung für den 10. Juli als Cover Superman erstmal gar nicht so die wahnsinns positive Assoziation. Weil ja auch schon wieder eine Comic-Verfilmung und schon wieder ein Superman-Titel. Aber als ich dann gesehen habe, ey, James Gunn ist damit beauftragt, ist meine Vorfreude in die Höhe geflogen. Und ich freue mich auf. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der irgendwie schlecht werden wird. Deswegen, ja, James Gunn, hast mein vollstes Vertrauen. Superman, ich freue mich.
Ja, bin ich auch gespannt drauf. Hab aber auch aufgrund von DC und Warner einen sehr starken Restzweifel. Aber ich hoffe einfach, dass er die Qualität von The Suicide Squad oder den Guardians oder so erreicht. Ich hoffe nicht auf das Humor-Level, weil das brauche ich bei Superman, glaube ich, nicht. Aber wir werden sehen.
Ja.
Bin gespannt. Ist ja ein junger Superman. Könnte mal ein ganz anderer Blickwinkel werden. Ja, ich habe auf Platz 1 etwas, was viele vermutlich nicht auf dem Schirm haben, dass das kommt und wahrscheinlich gar nicht wussten, dass sowas kommt. Und die Hauptdarstellerin könnte auch gar nicht weiter hergeholt sein für einen Film, auf den ich mich am meisten freuen könnte. Das ist nämlich Pamela Anderson.
Krass.
Und sie spielt in dem Film The Last Showgirl mit. Und ich finde, ich habe Bilder gesehen, das sieht ziemlich geil aus und da man ja, wer ein bisschen in der Presse verfolgt hat, dass sie sich auch häufiger mal ungeschminkt auf irgendwelche Shows setzt und dafür ganz neue Dinge einsteht, habe ich richtig Bock auf den Film. Mag ich diese alternde Showgirl-Geschichte. Die mag ich seit Sunset Boulevard. Und ich habe riesen Bock auf den Film. Und das ist vor allen Dingen mal was, ein originärerer Stoff als der 17. Teil aus irgendeinem Franchise. Habe ich richtig Lust drauf. Und ich hoffe, der wird gut. Kommt am 20.03. schon.
Das ist, ja, da ist ja schon das Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Ja, bei mir ist es bis zu meinem Geburtstagsmonat hin, Oktober, und du hast ihn schon genannt. Ja, ich habe einfach als Kind das Hörspiel zum Film rauf und runter gehört, irgendwann dann auch den Film sehen können. Und der zweite Film, ja, ich mag den einfach total gerne. 3D vom Feinsten. Olivia Wilde in einer tollen Rolle, der Soundtrack von Daft Punk, grandios, deswegen, ja, ich bin einfach wahnsinnig gespannt, weil Joachim Rönning hier Regie führt, der auch schon ein paar andere bekannte Filme gemacht hat, wie Tonkiki oder eben auch, gut, war okay, ja, den vierten Fluch der Karibik-Teil. Ich freue mich einfach schon riesig auf Tron Ares, den du als Top 5 genannt hattest.
Ja, witzig. Ich dachte, den nehme ich mit rein, weil den keiner auf dem Schirm hat. Naja, das ist ja umso besser. Schließt sich der Kreis. Mhm. Ja, da sind wir doch ideal in der Zeit.
Ja, hat Spaß gemacht.
Riesenspaß gemacht. Ich hoffe, ihr könntet von den Hammer Studios auch irgendwas mitnehmen an Empfehlungen oder wo ihr Bock habt, nochmal reinzuschauen, weil ihr den auch aus eurer Kindheit kennt. Wenn ihr irgendwelche geilen Hammer-Filme habt, die wir gar nicht auf dem Schirm haben, haut uns die gerne mal in die Kommentare. Ich habe auf jeden Fall Lust, da noch ein bisschen weiter zu ackern. Würde ich vielleicht zu gegebener Zeit irgendwann einen zweiten Teil auf jeden Fall nicht ausschließen. Nicht so wie bei Dingo Pictures. Wobei.
Ja, mir wurde ja auf Arbeit die kollegiale Freundschaft gekündigt, ja. Ich habe mit mehreren gesprochen und ja, alle kannten natürlich nicht Dingo Pictures, wer kennt schon Dingo Pictures, aber da gab es diese eine Kollegin von mir, ganz herzliche Grüße an Julia an dieser Stelle, die kam an und hatte den Namen Dingo gehört. Dingo? Kenne ich und eben ja auch Filme in ihrer Kindheit schon gesehen und ja, ich habe ihr dann gesagt, hier, guck mal, heute ist die Folge draußen. Hat sie dann auch sich angehört und gut, war eine Menge Spaß dabei, aber fand es natürlich nicht cool, wie schlecht Dingo Pictures mit seinem Output bei uns weggekommen ist.
Dann muss sie wohl als das nächste Mal mit Force Mike und Dingo verteidigen. Ja. Material ist noch genug da. Ja.
Also sie und, ist dann vor allem mit dem, hier Abenteuer im Land der Dinosaurier, mit dem Film groß geworden, ne? Den, wo er, glaube ich, auch viele Eltern drauf reingefallen sind und dachten, es ist und
in den hatten wir ja noch nicht, also ja. Wer weiß.
Ja.
Es sind ja auch ein paar Leute aufgesprungen und haben sich die Filme dann tatsächlich angeschaut. Daraufhin, also.
Filme, dass wir den Begriff Filme in diesem Kontext verwenden, finde ich schon absurd. Ja,
diese Machtwerke.
Dieses Zeug. Diese Zeitverschwendung.
Genau, deshalb dann nochmal großen Dank an alle Zuhörenden für den Zuspruch und das gute Feedback. Und
ja, wenn, ja. Ich vermute, ja, dass hier die Folge sich eher Leute anhören, die im Horrorgenre unterwegs sind oder in Bezug zu Hammer-Films halt haben. Alle die unter euch, die den Dingo Pictures nach wie vor nichts sagt, ja, ihr könnt das nachholen. Dennis und ich haben ausführlich recherchiert und das Schaffenswerk zu Dingo Pictures schön in Podcast-Form gebracht, ja, exklusiv. Ich versuch's mal auf den Punkt zu bringen, in einem Wort, unglaublich.
Pflichtprogramm, genau. Ja, und mit den Worten können wir uns, glaube ich, verabschieden und euch ins Wochenende entlassen.
Peace.
Jo, macht es gut.
Ciao, ciao.